andere Liga. Der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten. Und mit mir ist der wunderbare Fabian Februch. Hoi Febo, wie geht's?
Guten Tag, Sven. Mir geht's eigentlich sehr euphorisch. Und andererseits haben wir gestern tatsächlich selber noch ein Match gehabt, also am Montagabend und den Spitzenkampf und damit die Titelverteidigung verloren. In unserer Firmenfußballmeisterschaft sehr unglückliche Niederlage. Darum bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Und bei dir?
Ich habe meinen ersten Birdie gespielt das Wochenende. Das heisst, meine Woche ist komplett gerettet, egal was kommt. Das ist ein Stolz, den ich noch so lange nicht mehr verspürt habe.
Also warte, Paar 4, Paar 5, Paar 3 vermutlich
nicht, oder Paar 4? Paar 4.
Sehr schön.
Also ich habe noch nie auf ein Paar 3 im Birdie geschafft, jetzt sind wir Paar 4 auf, ich glaube, 72 oder so sind es am Schluss. Ich bin sehr stolz auf mich.
Wie lange ist der Part gewesen? Wie viele Meter?
30 Santi oder so.
Oh wow, okay.
Ja.
Das Geschenk ist Birdie, gratuliere.
Der zweite Schlag war gut gewesen. Das war das Schöne gewesen, dass er wirklich gar nicht im Loch gehalten hat. Also die nicht wissen, Birdie ist, man sagt ja, wenn man das Paar 4 hat, dann müsste man das eigentlich in 4 Schläge schaffen, ins Loch. Ich habe sie 3 geschafft. Und das nennt sich Birdie. Habe ich alles richtig gesagt, oder?
Absolut. Ich habe das Major ist ja gewesen, PGA Championship. Mega spannend. Vor dem letzten Tag haben noch 40 Spieler können gewinnen. Am Schluss hat er Aaron Ray aus England gewonnen. Ray ist übrigens einer von meinen Lieblingsspielern gewesen, ein Brasilianer, Nummer 10er. Passt ja zum Thema heute. Früher, aber das war ein Engländer gewesen. Mega spannendes Turnier gewesen. Von dem her Randsportart, genau, da fahre ich weiter noch schnell, wenn ich darf. Ich bin noch so ein bisschen im Knicks-Fieber. Heute Nacht Game 1 im Eastern Conference Final, NBA Playoffs. Ich glaube daran, zuerst mal Meister, seit ihr Leben. Und Hockey-WM, Randsportart, geht für mich ab dem Viertelfinale los. Wie siehst du da? Wie schaust du da drauf?
Ja, also wir können jetzt schon mal sagen, die Schweiz ist qualifiziert für das Viertelfinale. Weil
gegen Schweden? Wahrscheinlich gegen Schweden.
Ja, also das ist das Problem, das die Schweiz hat. Ich muss das mal noch kurz analysieren. Egal, wer da kommt von einer anderen Gruppe, es werden 4 Teams, also es sind ja 4 Teams, die weiterkommen. Mhm. Und die andere Gruppe, die 4 Teams, das sind 4 gute Teams. Es ist nicht wie letztes Jahr, wo nach Österreich auf einmal noch im Viertelfinale war, sondern das Mal werden es wahrscheinlich 4 gute Teams sein. Und es wird natürlich, je nachdem, wenn du Pech hast, sehr schwierig sein. Und eben, du hast vollkommen recht, das Turnier entscheidet sich eigentlich im Viertelfinale. Also eben, sie sind natürlich noch nicht qualifiziert, aber jetzt kommen Großbritannien, Ungarn und Österreich. Das müssen 3 Siege sein. Sie haben die Schwere schon gehabt, bis auf Finnland, die am Schluss kommt. Ja, es geht nur noch um Platzierung, würde ich mal meinen.
Also,
aber ich freue mich schon drauf auf die
Viertelfinale. Ja, es ist eine coole Stimmung. Sie können Euphorie entfachen. Und wenn wir ehrlich sind, wenn es ein Finale würde geben mit der Schweiz, schaut die ganze Schweiz drauf. Aber das Szenario 7 Spiel, 21 Punkte und dann im Viertelfinale in Overtime gegen Schweden raus, ist eben auch realistisch. Und genau.
Das ist leider so. Das ist der komische Modus, den es einfach seit Jahren gibt.
Feedback? Kann ich dazu sagen, meine Hockey-Hooligans-Kollegen haben gesagt, ich soll endlich aufhören, Hockey als Randsportart zu bezeichnen. Hockey ist ein riesen Randsportart. Wenn du US-Webseiten anschaust, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob die darüber berichten, über die Hockey-WM, aber ist doch schön. Ich meine, in der Schweiz ist wahrscheinlich kein Randsportart und die WM, ich finde es schöne Bilder, die Schweiz spielt gut, trotz der Vorgeschichte kann da etwas entstehen und ist das versöhnlich, oder? Schon Randsportart, oder?
Ja, also du provozierst einfach weiterhin, oder?
Nein. Ich wollte dich ein provozieren heute, aber was findest du jetzt, was meinst du? Ich meine, ihr seid ja aus Medium, aus grösstes Medium von Schweiz, wenn ich das darf sagen. Ich habe es gesagt, nicht du. Endlich zurückgehalten mit Hockey-Berichterstattung, muss man so ausdrücken, das wird ja seine Gründe haben. Wenn es jetzt so populär wäre wie Fußball, dann würde das Angst machen. Das sind ja nicht Vollidiot, oder?
Ja, schau, da nicht auf Glatteis fahren da. Ich würde sagen, die WM tun wir relativ gross abdecken, weil sie eben nicht nur eine Randsport ist, Olympia haben auch gross abdeckt. Immer eben vor Ort, also der WM mal vor Ort, von letztes Jahr sind wir auch an der WM vor Ort gewesen. Ich sage mal so, die Liga-Playoffs haben wir auch gross abdeckt. Es geht hauptsächlich eigentlich so im, wie heisst es, ja, im klassischen Liga-Alltag, dort geht es ein bisschen unter vielleicht, aber es ist natürlich eine Nationalsportart in der Schweiz.
Du wärst ein guter Politiker, kommt mir gut in den Sinn, wenn ich dir so zuhöre.
Was hast du denn?
Bitte, bitte. Partei weiss ich noch nicht. Du bist noch relativ jung. He, aber lassen wir das. Feedback, was hast du noch so bekommen?
Ja, nein, es ist eigentlich schon. Ich kann das noch mehr sagen. Ich habe ein paar Charakterköpfe immer noch genannt worden, die es in der Schweiz gibt. Das Danitsch zum Beispiel von St. Gallen ist ein Charakterkopf, den wir nicht drauf auf dem Schirm haben. Respektive für uns in dem Moment nicht auf dem Charakter. Nicht als Charakterkopf Geld hat. Was mich natürlich nicht wundert, bei deiner St. Gallen, bei deinem St. Gallen-Hass, dass du natürlich St. Gallen nicht auf der Liste hast. Aber ja, sonst würde ich nicht mehr sagen. Sonst können wir loslegen mit der Frage der Woche.
Ja, St. Gallen-Hass ist natürlich frech. Ich habe gar nichts gegen St. Gallen. Ich liebe Bratwurst. Ja, ich bin auch noch angefeilt worden.
Aber du bist sicher einer, der dann geht und nebenan noch Senf dazu nimmt, oder?
Manchmal mache ich das als kleine Verarschung. Genau. Dann schaue ich, wie geschockt die Verkäuferinnen reagieren und so. Die GP-Zeit von mir ist ja, glaube ich, noch kritisiert worden. Ich war 4 Minuten langsamer als der Beat Jans, Bundesrat. Ja, stimmt. Aber ich bin mit dem Sohn gekumpert oder gesäckelt oder gelaufen. Er hat noch ein Turnier vorher. Wir waren tatsächlich sehr gemütlich unterwegs. Das ist ein guter Spruch. Nehme ich so zur Kenntnis.
Gut. Frage der Woche, Febo. Und das ist eigentlich etwas, was wir nicht gedacht haben, was wir unbedingt heute beantwortet. Aber es hat ja einen Leak gegeben. Von dem Nazi-Aufgebot. Obwohl man da eine grosse Schnitzeljagd macht und irgendwie alle 3 Stunden nehmen tut, kommunizieren. Und unsere Frage der Woche ist, sind wir mit Jakins WM-Aufgebot einverstanden? Und ich würde sagen, um die Frage von der Woche, können wir ein länger darüber reden, würde ich sagen, gehen wir die Positionen durch. Dass wir die auch mal da vollständigkeitshalber haben. Und würde ich sagen, je nach Positionsgruppe können wir dann auch sagen, was uns da fehlt.
Gut, zuerst frage ich dich aber gleich noch schnell. Also erstens ist es unverständlich, dass das rausgeht, aber das kennen wir ja bei dem Nationaltrainer schon, dass 2-3 Mal irgendetwas raus ist bei seinen, sagen wir mal, Buddies oder wie auch immer. Darf nicht passieren. Ich finde jetzt auch die ganze Insta-Story ein bisschen schade für den SFV. Das ist natürlich ein Gau, ein PR-Gau. Wie findest du die Schnitzeljagd eigentlich?
Ich bin, also wir haben jetzt Basile gestern gesehen, wo wir nachher noch darüber reden, wo einfach der Trainer angeguckt ist und jeden Namen vorgelesen hat und dann ein Bild kommt. Das finde ich viel geiler, ehrlich gesagt. Aber ich finde jetzt Schnitzeljagd nicht so schlecht. Ich bin einfach extrem schlecht in so Sachen. Ich finde die Namen nicht auf so einem Foto. Und ich habe das letztes Jahr daheim ein bisschen besser gefunden von den Frauen, ehrlich gesagt. Ein bisschen grössere angelegt, wo die Leute da wirklich gefordert sind, um sich aktiv zu beteiligen und nicht einfach nur ein Foto anschauen. Ich finde es aber nicht so schlecht. Ich finde es mal etwas anderes. Aber eben, es ist natürlich jetzt der Wert von dieser Aktion ist in ganz abgesunken. Man muss sagen, eben, der Blick hat es gehabt, ich glaube, CA Media hat es auch gehabt, am Schluss das Aufgebot. Und zwar wirklich nicht nur, also schon nach Blickinformationen, das ist aber nicht wie sonst mit guten Informationen, sondern sie haben wirklich klargestellt, das ist so. Das heisst, sie sind sich ganz sicher gewesen, dass das Kader so aussieht. Und bis jetzt stimmt ja alles überein. Da wird jetzt nicht noch etwas passieren, wo anders ist, als geschrieben worden ist, sagen wir so.
Gut, man kann sagen, der eine oder andere Journalist hat gut gearbeitet oder wie auch immer das passiert ist. Ich finde, immer einfach zu kritisieren, so Social-Media-Kampagne, man hat sich etwas überlegt, ob es jetzt gelungen ist oder nicht, ist sicher auch ein bisschen Geschmackssache. Schade ist eben, wie gesagt, dass der Wert, es ist jetzt nicht unglaublich, ob es der Fasnacht dabei ist oder der Fockt oder was auch immer, aber gleich, es wäre das eine oder andere sicher überraschend. Aber gehen wir doch durch, fangen wir bei den Goalies an, die Spezialgebiet. Bist du einverstanden?
Kobel, Keller, Mvogo. Und das ist ohne, also ich finde, da hat es keine Überraschung gegeben, das ist auch völlig okay so. Ich glaube, die haben sich jetzt gefunden, das Trio hat sich jetzt ist bestätigt in den letzten paar Wochen, Monaten in der Nazi. Radjopi kann man so darüber reden, hat eine super Saison gespielt. Aber ich finde, der Keller hat dem gehört auch Zukunft ein bisschen. Deshalb ist es komplett alles ohne Überraschung durchgegangen.
Absolute Rede, klare Nummer 1, erfahrene Nummer 2, eine junge Nummer 3. Radjopi ist der beste Goalie der Liga. Kommen wir später dazu, aber da gibt es nichts dran, um zu meckeln. Bin ich bei dir?
Gut. Verteidigung, ich zähle mal schon alle Namen auf, oder? Würde ich mal sagen.
Mhm.
Manuel Akanji, Luca Jacques, Nicole Vedi, Aurel Amenda, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Silvan Wittmer, Erei Tschömert. Und Febu, was haltest du davon?
Also wenn ich so die WM-Aufgebot anschaue, die jetzt draussen sind, sind ja 26 Spieler und nicht mehr 23 wie früher, Die meisten haben sich eigentlich für 4 oder 5 Innenverteidiger entschieden und je 2 links und rechts. Was Sinn macht, du weißt nie genau, was passiert. Ich würde nur mit 8 fahren, so wie der Jakin. Sie 8, oder genau. Aber er, ja, ich finde, er hat zu wenig Spezialisten mitgenommen. Ist nicht so schlimm wie in Katar, aber es ist ein bisschen mutlos. Also ich hätte jetzt zum Beispiel den Pritschki oder den Atakame mitgenommen. Beide. Einerseits, wo beim Atakame sogar noch Gefahr besteht, dass er abspringt. Nigeria, Pritschki, Riesensaison gespielt. Und ich finde, der Muheim und der Tschömer jetzt nicht so, dass man die unbedingt dabei haben muss. Wir reden hier sowieso von den Backups. Tschömer hat meiner Meinung nach selten überzeugt im Nationalteam. Ist sicher ein dankbarer Teamspieler. Um Teamchemie geht es auch. Und alles. Und ich finde, der Cäsiger wäre bei mir dabei. Das ist, es kann sein, dass du mal ein Kopfgoal brauchst, dass du irgendwie in der Schlussphase einen wilden Move brauchst. Da muss der Schacke dabei sein für den Schacke und für den German. Spricht sicher, dass sie rechts halbwegs überzeugt haben, was sie dort eingesetzt worden sind. Aber für mich klare Innenverteidiger. Und darum, mir fehlt dort ein bisschen die Feinheiten, die Nuancen. Aber es sind Details. Im Großen und Ganzen kann man hier sagen, es ist okay. Es wird wahrscheinlich nicht matchentscheidend sein.
Also ich möchte nur sagen, wir haben da 8 Verteidiger, aber man kann auch 9 sagen, weil Denis Zakaria ist natürlich auch noch im Kader dabei, der gilt als Mittelfeldspieler. Aber der könnte natürlich ohne Problem jede Innenverteidigerkonstellation eigentlich spielen, das hat man jetzt genug gesehen. Also eigentlich haben wir trotzdem genug Innenverteidiger gehabt. Und ich finde, und das ist jetzt, ich finde, wir haben Katar gesehen, wo wir nur einen Rechtsverteidiger gehabt haben. Sedwan Widmer ist nicht jünger geworden seit dort. Hat doch auch 1-2 Bebeli gehabt. Also, das ist nicht abwertend gemeint mit Bebeli, aber trotzdem amigs mal ein Päuschen gebraucht. Aber ich meine, und du hast keinen zweiten Rechtsverteidiger. Und ja, man sagt, der Cemad könnte das auch und der Jacques könnte das auch. Im Notfall könnte es auch der Elvedi, der hat das auch schon gemacht. Mhm. Aber also wenn dann da im Achtelfinale oder in einem Sechstelfinale ein Top-Team kommt, immer schneller Flügelspieler, dann möchte ich die aber sehen. Und ich möchte zum Lanze wieder Tschömmert noch brechen. Ich meine, er ist Stammspieler in einer Top-2-Liga, gemäß Ranking, in einem Traditionsklub. Er hat wirklich gute Saison gespielt. Darum verstehe ich auch, dass man das macht, aber es fehlt ein Rechtsverteidiger, ein zweiter.
Weißt du, meine Grande Valencia, der Tschömmert ist solid, aber ich finde, Tschömmert und Muheim stehen nicht für die Zukunft vom Nationalteam. Wenn du kannst spielen mitnehmen, du hast 3 Plätze mehr als sonst. Nimm einen Pritschki und Atakame mit, die werden 4 Jahre
dabei. Ja, einer von beiden müssen mitgenommen werden.
So. Und der Atakame hat jetzt sogar für Milan ein Goal geschossen, ist kein Stammspieler dort, aber hat Einsatz gehabt. Pritschki hat wirklich eine gute Saison gespielt in Serie A. Ich finde auch einer von beiden sicher und weißt du, vielleicht, wenn er eine Dreierkette spielt, er will ja variabel sein, der Jakin, der kann recht so ein Doi oder ein Rieder spielen im Extremfall im Mittelfeld. Ja. Ich rede vom Extremfall. Aber du hast recht, es ist so ein bisschen, der Widmer ist wirklich auch nicht mehr bei Achwitz Weifur haben, darf man glaube ich schon sagen. Darum fehlt mir dort eben ein Pritschki oder Atakame, aber wir sind uns überraschenderweise ja hier mehr oder weniger einig.
Also, genau, offensive Mittelfeld. Also ich tue das immer in eine Kategorie setzen, ehrlich gesagt.
Also komm, was auch geht, nehmen wir ja. Aber dann bist du doch entlastet. Also wir haben zentralen Mittelfeld, Granit, der Freuler, der sicher gesetzt sind, der Denis Zakaria, den ich früher hätte gesehen, wir haben den Manzambi, wir haben auch noch im zentralen Mittelfeld, der Sol, der Ebischer, der Yashari, der Rieder, sehr polyvalent, dann haben wir, ich zähle die auch zum Mittelfeld, der Vargas, der Ndoi und der Fasi, also der Fasnacht. Ich glaube, das Jahr haben wir dann noch 4 Stürmer. Später ein sehr variables Mittelfeld vom Aufgebot her. Aber ich lasse doch dir zuerst mal reden, wie du es findest und vor allem, wer dir vielleicht fehlt.
Also die grosse Aufruhr war, dass Alvin Sanchez nicht dabei ist. Und ich glaube, man kann es auch argumentieren in der Art und Weise, dass er Zukunft könnte sein von der Schweizer Nationalmannschaft. Und eigentlich dem müsste ein Teil von diesem riesen Mittelfeld sein. Ich sehe, dass er also ich sehe das schon auch so, aber ich sehe es auch ein bisschen anders. Ich habe mir dann so überlegt, ja, wann würde ich denn Alvin Sanchez an der WM spielen lassen? Und mir ist nicht eingefallen, wann. Wenn nicht mal ein Manzambi einen Stammplatz hat, wann spielt denn der Alvin Sanchez? Wann kommt der Moment, wann wäre der Moment da, wo ihn reinwirfst? Und ich kann den nicht sehen. Und man hat gesehen, was der Fasi kann, wenn er reinkommt. Das hat er schon öfters bewiesen, in der Nationalmannschaft übrigens. Also einfach als Beispiel. Und ich sehe nicht genau, wenn, also vielleicht hat der Jakob das auch nicht gesehen, was am Alvin Sanchez seine Rolle wäre. Und darum hat er wahrscheinlich auch nicht mitgenommen.
Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin recht beeindruckt von dir, was du da erzählst. eigentlich meine, ja, also nicht meine Worte, ich sehe es anders, sagen Sanchez, aber es sind sehr gute Überlegungen und es ist wahrscheinlich genau das. Oder er, der Fassi hat, wir erinnern uns alle, das Spiel gegen Frankreich in EM 21, er ist jetzt Torschützenkönig geworden, warum auch immer. Also ich finde, jetzt nicht, ja, seht
vielleicht... Aber da siehst du mal.
Er hat das Näschen und er ist super für Teamhygiene, er ist einfach ein geiler Sieg, wie wir hier in Bern sagen, er ist auch schon Podcast-Gast gsi und er macht keinen Stunk, er ist ein guter Typ, macht Sinn, aber gleich, der Sanchez ist für mich das grösste Talent, das die Schweiz hat, rein Fußballer ist, er macht ein bisschen Bring sein, ich sehe jetzt auch nicht im Zweikampf gegen einen Kanadier, aber ich sehe seine individuelle Qualität, aber du hast völlig recht und der Gedanke ist sehr wichtig, wo bringst du ihn? Du bringst ihn wahrscheinlich nicht im Achtelfinale, wenn du noch hinten bist gegen Portugal. Aber bringst du dort eine Phase? Aber der Sanchez muss spielen, er ist ein 10-Jähriger, er ist ein Stammspieler Fußball. Es geht ja so Spieler, das ist er nicht im Nationalteam. Und trotzdem, es ist für mich eine Sünde, so einen geilen Kicker nicht mitzunehmen. Und das verstehe ich nicht. Wenn so einen guten Fußball. Ich kann übrigens auch noch theoretisch für Kap Verde spielen. Portugal ist ein bisschen abwegig, der Gedanke, dass die ihn wollen. Aber gleich, es geht doch auch darum, diesen Spielern ein Zeichen zu geben. Er hat gut gespielt bei IB, er kann einfach Fußball spielen. Ich finde aber das Grösste, was nicht passieren darf, und das reden wir sicher noch in der nächsten Woche, also wenn der Manzambi keinen Stammplatz hat, und das im Moment zweifle daran, ob es Jacki noch so gesagt hat, dann habe ich ein Problem. Wenn ich das so darf sagen, das würde ich nicht verstehen. Aber ja, über das werden wir
dann musst du mal in Deutschland dann anschauen. Wenn der Manzambi nicht spielt, dann schauen alle in die Schweiz und denken, was spielt der Manzambi nicht? Oder der, der in der Bundesliga Top 11 gewählt wurde, ist er, glaube ich, worden, oder?
Ja,
voll. In gewisse sicher. Aber das habe ich mir so überlegt, eben, wenn der Manzambi nicht spielt. Eben, ich habe mir dann wirklich überlegt beim Sanchez, ja, wann bringe ich ihn rein? Wenn der nicht drin ist, dann habe ich gedacht, ja, dann wirf ich vor den Okafor rein, dann wirf ich vor den Zikramduni noch rein, wo wir jetzt nachher dazu kommen, dann wirf ich noch vor den Manzambi, dann bin ich schon bei 3 Offensiven. Und gewisse Spiele wechseln sich nicht aus, das heisst, ich habe keinen Platz. Aber für das Gefüge, für das Gespüre auch von einer WM, ja, man hätte schon das Plätzchen können finden.
Aber weißt du, es ist so. Etwas anderes. Gute Überlegung, wirklich gute Überlegung. Aber der Sanchez, meiner Meinung nach, was man so gehört, ist kein Stinkstiefel. Es ist nicht, wenn du jetzt ein Shaqiri hat, von dem müsstest du, okay, wie wird das? Aber Shaqiri ist kein Stinkstiefel, aber mit seinem Renommee wäre es schwieriger. Aber der Sanchez, nimm ihn doch einfach mit, lass ihn an WM-Luft schnuppern, so dumm ist es. Aber ja,
ich glaube, du hast eher im Mittelfeld einen müssen die heilen sonst. Oder einen anderen Stürmer nochmal ein. Aber der Stürmertyp hast du ja jetzt auch nicht so viel.
Weißt du, der Sierra hat er auch nicht dabei, das ist vertretbar. Wer nie so ein Thema war, einmal nicht bei uns, ist der Giusto, der ja auch ein sehr guter Kicker ist. Mir hat jetzt immer noch, auch wenn der Sierra nicht dabei ist, wie zu viele ähnliche 6er, 8er Typen. So, Ebischer, Yashari, das sind drei. Von diesen drei hat er nur 2 mitgenommen. Und vielleicht noch die Giusto oder eben Sanchez halt mitgenommen. Einer, der noch ein bisschen etwas Offensives ausstrahlt. Aber es sind Nuancen. Und es ist, ja...
Gut, Ebischer ist klar, dass er mitnimmt. Er beweist an der EM, dass er auf einmal andere Position extrem variabel ist. Deshalb, das sind wie so die Variablen. Das sind ja alle eben, du hast vorgekommen, die sind eigentlich alle sehr variabel. Dort im Mittelfeld. Das ganze Mittelfeld, Rie, der Ebischer, das sind so einfach, die können alles spielen eigentlich. Freulich auch mal ein bisschen für einen Rutsch. Es ist wie so, alle eigentlich können eigentlich alles spielen. Das ist schon noch, eben schwierig. Es ist schwierig. Ich habe wirklich überlegt, es ist wirklich schwierig, zu einem anderen die Heil an nachher. So, machen wir noch einen Stürmer, um neben den Kader vollständigen.
Weißt du, grundsätzlich ist es ja eine unglaubliche Auswahl, die die Schweiz hat, muss man schon auch sagen. Also sensationell. Genau, wir haben den Embolo, der Stürmer Nummer 1 ist. Wir haben den Okafor, der nicht sehr viel davon halten. Wir haben den Amdouni, der lang verlässlich war, der unbedingt dazugehört. Er kann einfach auch aus dem Nichts aus etwas kreieren. Finde ich einen super Stürmer. Und völlig überraschend, der Cedric Gittner, der gerade in die dritte deutsche Liga abgestiegen ist, sehr dramatisch, 15 Goal für Düsseldorf. Verstehe ich nicht. Da gehört für mich der Alessandro Vogt dazu, mit dem gleichen Argument wie beim Sanchez und Atakame Britschki. Also der Ritten steht jetzt nicht für Zukunft. Stürmer Nummer 4, who cares, unter dem Strich, brutal ausgedrückt. Nimm den Vogt mit, der hat etwas, der hat eine Wucht, eine Power, eine Unbeschwertheit, kommt aus einer positiven Saison. Aber vermutlich auch hier ein Detail.
Ja, Ich sehe den Punkt, oder? Ich sehe auch den Punkt, ich habe mir aufgeschrieben, ja, Iten kannst du setzen. Ich finde, Iten hätte schon setzen wie der Sanchez, ehrlich gesagt. Weil der Okafor ist dann schon ein bisschen wuchtiger mäßig. Aber der Iten hast halt dann einen, wo, wie du vorher mal gesagt hast, mit dem Zediger. Manitin ist genau einer, wenn du noch das Goal brauchst, 10 Minuten vor Schluss, dann wirfst du einfach rein und lässt die höhere Flanke rein.
Ja, der Fuck
und ja, 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 ich bin auch Fan von Vogt, oder? Und die zweite Bundesliga ist sicher nicht besser als die erste Schweizer Liga, das ist mir alles auch komplett bewusst, oder? Aber es ist ein Detail, ich hätte vielleicht das Talent mitgenommen, gebe ich dir recht. Auf das kannst du ein bisschen gaben, das ist Stürmer Nummer 4. Aber der Itten hat jetzt, er ist zwar mit Düsseldorf abgestiegen, aber er selber hat eine gute Saison gespielt. Er selber wird sich einen Platz in der zweiten Bundesliga sicher nochmal gespielt haben, respektive vielleicht sogar einen Schritt auf, wenn eine Mannschaft findet, hey, schau, wir brauchen so einen Spieler. Deshalb, er kommt, der hat immer ein paar Goal geschossen, aber ja, ich hätte jetzt wahrscheinlich auch den Vogt mitgenommen.
Weißt du, was ja auch fast hundertprozentig sicher ist, leider, ist, dass ich glaube nicht, dass alle 26 Spieler da dabei sind. Es passiert, es geht noch 3 Wochen oder 2,5 bis zum Abflug. Es kann noch Verletzungen, kleine Zerrungen geben. Vielleicht, ja. Das Fazit für mich ist, die Schweiz ist wirklich parat. Eine gute Auswahl, viele Möglichkeiten, sowohl für die Dreierkette als auch für die Viererkette. Die Mannschaft ist eingespielt. Ein paar Spieler haben sich wirklich stark im Vordergrund gespielt. Manzambi zum Beispiel. Okafor ist super, ist er zurück. Er hat eine gute Rückrunde gespielt. Wird vielleicht wichtiger, als wir alle denken. Amdouni ist sehr wertvoll. Ich habe jetzt nicht ein schlechtes Gefühl. Eben, 2-3 Sachen hätte ich anders gemacht, vor allem mehr Jüngere mitgenommen. Aber die Schweiz ist gerade parat.
Definitiv, würde ich auch so meinen. Andere Nationen haben auch ein Theater mit Leagues, wenn man darüber redet. Vor allem Deutschland, wo auf einmal noch der Baumann anstand nach dem letzten Bundesliga-Spieltag und alle fragen, hey, aber wisst ihr jetzt, wenn du nicht mehr Nummer 1 bist für Deutschland, weil der League-Kreuz der Manuel Neuer als neue Nummer 1 ist, respektive das alte neue Nummer 1 von der deutschen Nationalmannschaft. Und jetzt mittlerweile hat sich das ja noch mehr herauskristallisiert, es gibt immer mehr Berichte. Der Kader von Deutschland gibt es, glaube ich, am Donnerstag, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Ja.
Aber wahrscheinlich wird es der Manuel Neuer sein. Und da möchte ich dich jetzt fragen, was du davon haltest.
Genau, komm, wir reden noch über unsere 2 Teams. Du bist für Deutschland, genau. Und ich für Brasilien. In der heutigen Sendung also ehrlich gesagt, ja, viel Gedanken, logischerweise, zum Neuer. Ich verfolge die Bundesliga auch sehr intensiv. Also Punkt 1 ist mal, es sollen die besten Spieler dabei sein. Und der Neuer ist der beste deutsche Goalie, nach wie vor, wenn er fit ist, wenn er halbwegs fit ist. Er strahlt etwas aus in einem WM-Achtelfinal. Gut, die Deutschen waren schon lange nicht mehr in einem WM-Achtelfinal, aber man darf davon ausgehen, dass sie in einem WM-Achtelfinal kommen. Und wenn ich der Mbappe bin, der dort auf das deutsche Goal kommt, und der Neuer im Goal ist, mache ich mir vielleicht eine halbe Sekunde nicht mal mehr Gedanken als nichts gegen Oliver Baumann. Er hat eine solide Saison gespielt. Aber du weißt, was ich meine. Der Neuer hat nicht mehr ganz die Konstanz wie früher, aber also der Endmatch in Madrid, oder ja, er ist einfach ein guter Goalie. Auch mit 40, er ist immer noch schnell drunter. Und wenn du ihn mitnimmst, muss er die Nummer 1 sein. Was mich aber viel mehr stört, ist der Nagelsmann. Der Typ eiert um, er macht alles falsch, finde ich, kommunikativ, was man falsch machen kann, und zwar seit langer Zeit. Und warum, dass dann niemand bei ihm ist und immer sagt, der Junge, du musst hier eine Euphorie entfachen. Also das Interview im ZDF Sportstudio, also wenn ich Deutschland-Fan wäre, oder ich sagt, was haben wir da für einen Trainer? Was ist los?
Das ist ja das Problem, ja.
Lass mich noch schnell zuerst sagen. Weißt, er hat so eine Attitüde, und dabei könnten die Deutschen, wir gehen vielleicht auch noch in der nächsten Woche das Team, die haben so viele gute Fußballspieler. Auch Junge, El Mala, Karl, Drago. Oder sie haben wirklich eine gute Mannschaft, finde ich. Vielleicht sehe ich sie besser als du. Aber der Nagelsmann, das nervt mich. Ich meine, die deutschen Medien schreiben es ja auch. Ob Kicker, Bild, Süddeutsche, so ein Kleidmedienfatz. Junge, tu es mitnehmen. Entfache Euphorie. Es ist eine WM. Es ist alle 4 Jahre eine WM. Ich habe Gott verteile die letzten WMs einfach brutal versagt. Also seit Brasilien 14. Und jetzt kommt der, es ist so mühsam, und es, auch wenn er über UNDAF redet oder wenn er über andere Spieler redet, der Stiller, Behandlung kommt. Ich meine, die Spieler sind nicht dumm, die registrieren, das ist eine Kabine mit 26 Charakteren. Und das ist hennenschade. Und ich bin eigentlich immer überzeugt vom Nagelsmann gewesen, aber ich glaube, ehrlich gesagt, das Amt vom Bundestrainer ist zu hoch für ihn.
Ich glaube, es ist nicht zu hoch, finde ich. Ich glaube, es braucht einfach andere Kompetenzen als die, die er mitbringt, habe ich das Gefühl. Eben Kommunikation. Ich habe mir aufgeschrieben, meine Notiz war Nagelsmann, wo du eier drum, und ich schreibe einfach Nagelsmann, schlechte Kommunikation. Und das ist wirklich der Stichpunkt, was fehlt, um dort in Deutschland Euphorie verursachen. Weil ich glaube nicht, dass die Leute es schlimm finden, dass jetzt man sagt, hey, man nimmt lieber den Manuel Neuer mit als Julian Baumann als Nummer 1.
Nee.
Ich glaube, die Leute sind mit dem einverstanden. Ich glaube aber durch die Art und Weise, wie es jetzt wieder läuft, hast du einfach wieder so eine negative Stimmung, weil alle finden, hey, das kannst du am Oli Baumann nicht antun, so auf die Art und Weise. Und die haben es alle auch vollkommen recht. Ich meine, wenn du weißt, es ist, und es muss ja, das Wissen muss ja rum gewesen sein, dass du dich auf den Neuer setzt und der Neuer ist auch dabei, dann tu das genug früher auch am Oli Baumann kommunizieren, dass er wenigstens ein bisschen geschützt ist. Und du hast einfach, keine Euphorie, dann du einfach jemanden zum Bauernopfer machst, in der Art und Weise, wie es jetzt gemacht worden ist. Und Nagelsmann muss da sehr fest an sich arbeiten. Und ich bin sehr gespannt auf den Kader am Donnerstag, ehrlich gesagt, was da noch alles rauskommt.
Ja, aber das können wir dann nächste Woche reden, genau.
Yes.
Weißt, was mir noch wichtig ist, zu sagen, eben, es ist auch vom Neuer übrigens in den letzten Wochen und Monaten nicht ideal gewesen. Und es ist ja für uns, wir haben so manchmal darüber geredet, und für jeden normal denkenden Fußballfan ist doch klar, wenn der Neuer will und fit ist oder aufgeboten wird, ist er die Nummer 1. Es hat keinen Platz für Schicksal. Fußball ist nun mal eine Leistungsgesellschaft. Aber wenn der Baumann jetzt tatsächlich sich bereit erklärt, als Nummer 2 mitzugehen, er ist zum Glück ein guter Charakter und eben, es ist nicht Lehmann, Kahn oder früher Schumacher, Stein, ältere Leute, wie ihr mögen sich daran erinnern, 86. Er ist gut vom Charakter her, es gibt keine Lampe, aber der Neuer ist jetzt nicht ganz frei von Verletzungsanfälligkeit. Und, ja,
also ja, deshalb wird ja auch der Baumann sich sagen, schau, ich gehe das Risiko jetzt ein, also nicht das Risiko, ich gehe das jetzt ein, ich lasse mir das jetzt gefallen. Man muss ja sagen, dass der Baumann bis vor einem Jahr hat der Baumann nicht erwartet, dass er jemals ein Länderspiel machen wird. Er war jahrelang immer dabei gewesen, aber nie ein Länderspiel gemacht. Auf einmal ist das Nummer 1. Ich glaube, das spricht schon auch für sich selber. Er weiß sich zu einschätzen. Ich schätze ihn als sehr reflektierter Mensch ein. Und der wird aber genau auch wissen, der Neuer ist immer wieder verletzt. Es gibt immer wieder, auch jetzt, oder? Bayern zittert gerade aktuell um ihn für den DFB-Pokalfinal. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Prinzip, so, hey, «Schau, der Neuer ist immer wieder verletzt, wenn es auf einmal passiert, dann braucht es mir und dann bin ich doch das Nummer 1 Schluss von Deutschland.» Und darum wird er das auch hinnehmen, so wie es jetzt ist. Aber es ist trotzdem es ist alles ein bisschen komisch. Ich möchte aber den Neuer noch in Schutz nehmen. Ich glaube, der Neuer hat bis vor 2,5 Wochen, respektive bis zu dem einen Spiel gegen Real, nicht gewusst, ob er weitermacht. Und auch bis dahin hat er immer bei allen Interviews gesagt, nein, 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 Bayern, Bayern, Bayern. Er hat immer eigentlich das... Er hat immer Nein gesagt. Also die Medien immer interpretiert, hey, hey, hey. Und nachher hat er sich entschieden, zum Weitermachen. Und durch das, wenn er sagt, hey, mach nochmal ein Jahr weiter, hat er wahrscheinlich gedacht, na gut, dann kann ich auch ganz so gut in der Nationalmannschaft nochmal ein Turnier spielen.
Ja, aber für mich ist schon im Januar klar gewesen, dass er der WM dabei sein wird, wenn er fit ist. Ich meine, jetzt
ja, ich weiss, aber für ihn ist das wirklich, glaube ich, nicht klar gewesen. Also,
das Geilste wäre ja, wenn er den DFB-Pokalfinale in der 80. Minute eine Wadenverletzung holt und dann auf die WM muss. Also nicht das Geilste, aber es würde so passen zur Geschichte.
Ja, natürlich, ja.
Aber komm, wir reden doch über das grösste, grandioseste, beste, schönste Fußballland der Welt, Rekordweltmeister.
Argentinien.
Ich habe Rekordweltmeister. Ich habe brasilianisches Fernsehen geschaut gestern Abend und ich muss ehrlich gesagt sagen, heute Morgen. Jetzt ziehen wir jedes Reel rein, das möglich ist aus diesem wunderbaren Fußballland. Und ich habe dir noch eins geschickt vorhin. Irgendeine random Bar in Rio, wo es unglaublich viele schöne Bars gibt, in der schönsten Stadt der Welt. Du merkst, ich bin euphorisch. Einfach Kader bekannt gab Carlo Ancelotti nach dem Gunja. Neymar Junior Santos und die ganze verdammte Bar. 1000 Leute schiessen Becher um und jubeln, als ob der Neymar im WM-Finale gegen Argentinien gibt es 3-2 geschossen in 89. Eine unfassbare Euphorie und meine unendliche Liebe für den Neymar. Ich weiss, die ist in der Schweiz schwierig verständlich, aber das Land liebt den Fußballspieler und die Mitspieler lieben ihn. Alle lieben ihn. Er hat so viele Rückschläge gehabt, denke die Heim-WM. Die blöden Kolumbianer, die ihn kaputt treten. Er ist da, er gibt sich Mühe, er ist der beste Spieler der brasilianischen Liga, das man auch kein Gütesiegel sein, aber er ist der Neymar, das, was ich vorhin über einen Neuer gesagt habe, gilt beim Neymar noch viel mehr. Die haben 10, 15 Weltklassenstürmer, aber der Neymar ist der Neymar, ist der Neymar, ist der Neymar. Das beste Talent, das der Sport je gesehen hat, Entschuldigung. Und die Freude, das musst du zugeben, die Freude, die Leute haben, das sind ja nicht Idioten. Der hat so viel Geld, aber er ist kein arroganter Mensch. Er ist einfach ein guter Typ, ein geiler Fußballer. Und du musst zugeben, es hat dich auch gepackt, oder?
Also ich habe es ja... ich tue nur einen Teil zustimmen. Ich glaube, mit dem Neymar gehe ich nicht aus und sage, oh, er ist einfach nicht arrogant und er ist ein geiler Typ. Das weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, da hat es ja genug andere Geschichten
gegeben, die da an,
eher in die andere Richtung geht. Ja. Aber ich habe mich auch, ich nachher, wo du geschrieben hast, oh, es läuft, jetzt habe ich auch YouTube eingeschaltet und habe gerade einen Livestream verfolgt. Ich habe es einfach geil gefunden, so wie es wirklich wie aufgezählt werden. Und beim Neymar ist auch dort im Saal, in dem es ausgezählt wurde, ist, haben sie eine Pause machen, um nachher weitermachen, weil alle gejubelt haben. Ich habe auch Freude. Ich finde es super, wenn ein Neymar dabei ist. Ich finde, Neymar gehört, ist auch, vielleicht ist Neymar noch ein bisschen mehr der Inbegriff von der meiner Generation Fußball, weil, also, ist wie so, wenn der weg ist, und der nicht mehr WM spielt, dann ist dann langsam wirklich so alles vorbei, wo ich sie klein aufgeschaut habe. Ich meine, Messi und Ronaldo ist nochmal etwas anderes, ist mir schon bewusst, aber Neymar ist so ein bisschen das. Und ich habe wirklich Freude, dass er dabei ist. Ich habe nicht so Freude gehabt, dass der Thiago Silva es nicht geschafft hat. Ich hätte auch cool gefunden, wenn der nochmal dabei gewesen. Ist einer von meinen absoluten Lieblingsverteidiger. Der hat es jetzt nicht nur im Kader geschafft. Aber es ist cool und ich freue mich sehr. Ich freue mich auf Brasilien. Ich habe dir aber gestern geschrieben, es ist schon noch wild, dass du jetzt schon vor 10 Jahren gesagt, dass Brasilien mit einem Bournemouth-Spieler und einem Brentford-Spieler an dieser WM wird dabei sein. Hättest du gelacht? Vor 10 Jahren. Sie sind gute Spieler, die zwei Nasen, die ich jetzt aufgezählt habe. Aber es ist halt und gute Vereine momentan, auch das nochmal sagen, Bournemouth und Brentford spielen super Premier League Saison, aber es ist trotzdem irgendwie fühlt sich's falsch an, also von der ja, irgendwie vom Ansehen her fühlt sich's falsch an, dass Brasilien Stürmer bei Brentford und Bournemouth am Start sind.
Ja, also weißt du, genau, die haben ja so eine Veranstaltung gemacht in einem Museum, ein Meer-Trio, und ich meine, da war die Upper Class der Gesellschaft im Publikum gewesen. Nicht nur Fußball, Politik, Wirtschaft. Und wie die gejubelt haben, eben, das sieht alles aus. Und natürlich ist, eben, ich möchte schon noch zwei, drei Sachen schnell zum Kader sagen. Also der Rayan und der Igor Thiago, meinst du, also der Rayan ist ein Riesentalent. Genau das ist jetzt für mich der Karl oder der El Mala, der wird nicht zum Einsatz kommen, aber er ist dabei, er ist jung, ihm gehört Zukunft. Und der Thiago ist ein Mittelstürmer, der springen kann, wenn du ein Goal brauchst. Und Bournemouth und Brentford, das zeigt doch ein bisschen, wie die Premier League halt aufgestellt ist. Das war vor 10 Jahren noch anders gewesen. Also die haben einfach die Kohle. Früher hätten die vielleicht bei AS Rom und bei Valencia gespielt. Und dann würde man sagen, okay, das sind grosse Clubs. Aber ja, ich weiss nicht, was du meinst. Ich meine, du musst eins sehen, der Estevao, auch eines der grössten Talente der Welt, und der Rodrigo von Real, sie verletzt. Oder? Und gleich hat es Joao Pedro, der ein Superstürmer ist, nicht geschafft. Das hat Richarlison nicht geschafft. Dafür ist zum Glück der Endrick dabei. Aber Brasilien hat ja andere Problemzonen als die Offensive. Du hast Rafinha, Vini, Neymar, Gunha zum Beispiel. Ich finde das zentrale Mittelfeld, wo wahrscheinlich Casemiro, Guimarães werden spielen, jetzt nicht schnellste. Die Aussenverteidiger Wesley ist sehr gut vor Rom, das kennt man nicht so, aber es sind gleich. Es ist immer noch Sandro, Danilo, Douglas Santos. Das sind nicht gute. Früher hat Brasilien immer die besten Aussenverteidiger gehabt. Also dort sind Problemzonen. Ich hätte Silva auch mitgenommen, auch wenn er 41 ist. Aber Stammspieler sind Gabriel oder Marquinhos. Und das sind Weltklasse-Innenverteidiger. Es gibt in Brasilien noch Matheus Pereira, heisst der. Das ist so ein bisschen der Typ Sanchez de Justo. Den hat der Brasilianer sehr gerne dabei gehabt, aber spielt halt nur mit Cruzeiro. Er war mal bei Nürnberg, als er ganz jung war. Das war ein bisschen ein Politikum noch. Aber ja, jetzt hat er sich für einen Neymar entschieden. Da sind die Leute befriedigt. Ich glaube, Brasilien kann nur dann Weltmeister werden, wenn sie wirklich verletzungsfrei bleiben, Schlüsselspieler wie Marquinhos, Gabriel und Casemiro halt gleich noch. Keine schlechte Saison gespielt bei Man
United. Gute Saison gespielt.
Und der Vini und der Neymar zusammen, weißt du, bei aller Euphorie, die ich jetzt vorhin logischerweise liebe den Neymar, aber ich sehe natürlich schon Probleme. Oder Rafinha ist im Nationalteam nicht ganz so gut. Wer arbeitet wie defensiv? Wenn es einer kann, dann ist der Ancelotti, all die, und das war das grosse Problem von ihm gewesen, wegen Neymar. Ihm ist ja auch bewusst, ja, schon der Vini, was schwieriger ist, defensiv auch. Und jetzt auch der Neymar oder Rafinha ist jetzt auch nicht der, der jeden Meter zurück macht. Also alle drei zusammen sehe ich nicht in einem WM-Halbfinale, wenn sie so weit kommen. Aber ja, der Ancelotti weiss das auch und es wird sehr, sehr spannend zu verfolgen sein, ob der Neymar auch bereit ist. Es braucht ja nicht gegen Haiti und gegen Schottland, wahrscheinlich in der Vorrunde. Aber beste Unterhaltung, wochenlang beste Unterhaltung.
Meinst du, wenn der John McGinn 2-0 schießt gegen Brasilien, dann braucht es mich doch.
Und vielleicht das Gleiche wie beim Neuer. Ich meine, er ist verletzungsanfällig. Eine riesige Szene letztes Wochenende, wo er ausgewechselt ist, worden, wo er gar nicht raus wollte, weil er eine Verletzungspause hatte. Auch bei ihm. Es ist ein Wettlauf gegen den Körper, kann man das sagen. Es kann jederzeit etwas reissen. Ja, und das ist halt der Zanger beim Neymar. Beste Unterhaltung.
Ich würde sagen, wir machen wirklich ein grosses WM-Thema nächste Woche dann, wenn alle Kader bekannt sind. Weil jetzt kommen wir vom Neymar vom Neymar gerade aufs Brückenfeld.
Darf ich noch etwas sagen? Ja. Also, mit Schweiz bezogen. Überlegt es super. Also, IBE hat einen Haitianer dabei, Keto Termonzi. Kennst du nicht, kennt niemand, spielt die zweite Mannschaft. Wird wahrscheinlich nicht spielen. Zürich hat einen von Curaçao. Ich meine, bei dieser WM-Erweiterung, genau, der Comenencia.
Ja.
Und was ganz aktuell ist, ein Grenchner, IBE Junior Tabakovic, ist, glaube ich, verletzt. Sehr, sehr bitter für ihn. Hat sich, glaube ich, gegen Hoffenheim verletzt, kann das sein?
Ja, wo er noch zwei Goals geschossen hat. Ja,
tut mir also mega leid für ihn. Ich kenne ihn gut. Ja, weißt du, wie sich der gefreut hat? Ja, aber ja, es ist Schicksal, es ist brutal, aber das ist vielleicht schon so kurz vor der WM im letzten Spiel eine Viertelstunde vor Schluss die verletzt.
Wo es um nichts mehr geht, wo gemerkt. Nichts
mehr geht. Gegen einen Club, den du noch hörst. Also, das ist auch sehr. Das ist von mehreren Ebenen sehr brutal. Tut mir leid, aber genau, Brückenfeld.
Also man muss auch sagen, es ist noch nicht hundertprozentig bestätigt, ob es wirklich so ist.
Ja.
Es gibt einfach Medienberichte, wo der Fall ist, dass sie sagen, hey, er verpasst das. Ja, wir werden es sehen, wenn es offiziell ist, aber es sieht jetzt nicht so aus, als würde es nicht etwas sein für ihn. Leider, es tut mir auch sehr leid für ihn. Auch aus Schweizer Sicht, ich meine, er gegen die Schweiz wäre natürlich auch automatisch eine Geschichte gewesen. Ja.
Gut, Team der Woche, Barrage, verschiedene Punkte, die wir müssen besprechen. Aro GC 0-0, was war es für ein Spiel gewesen?
Was war es für ein Spiel gewesen? Nasse, tiefe Rasen im Brückenfeld. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich das Spiel umschreiben würde. Es war kein gutes Fußballspiel gewesen. Aro war besser gewesen. Vor allem mit Offensive, ein bisschen mehr gemacht, mehr Idee hatte, würde ich sagen, als GC. Aber GC hat kein Goal bekommen und im Brückenfeld schießt Aro eigentlich sehr viel Goal. Deshalb kann man sagen, für GC ist, glaube ich, 0-0 relativ positiv im Nachhinein gesehen, wie das Spiel gelaufen ist.
Also ich habe nur die Highlights geschaut, ausdente Highlights. Und
also die 30 Sekunden, die gewesen sind, oder was,
ja, hast du gesehen? Ja, schon ein paar knackige Zweikämpfe. Logischerweise steht einiges auf dem Spiel. Raul Bobadilla, wie auch immer, habe ich irgendwie schon vor 20 Jahren über ihn geschrieben, dünkt es mir. Ist auch so gewesen.
Hast du auch, ja.
Aber guter Schuss, wenn der Ball nicht aufkommt, ist der drin. Und ja, irgendwie speziell, dass der, das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt vorher, dass der ja gegen GC spielt. Aber wir müssen vielleicht schnell zwei Sachen vor der letzten Woche noch aufarbeiten. Oder dürfen. Also einerseits mal, wie dumm ist der FC Aro? Es gibt, glaube ich, kein anderes Wort. Also wie nach dem Sieg in Vaduz, du führst 2-0. Ja, es ist Fußball, es ist Geschichte, Emotionen. Sie sind vielleicht wirklich unaufsteigbar. Wahrscheinlich wird die revidiert in zwei Tagen. Aber wie kannst du das noch verspielen? Und wie schade, vor allem wie schade ist das? Ich meine, ich habe Bilder von Aufstiegsfeier in Vaduz gesehen. Irgendwie 2,5 Menschen. Niemand will was tut, das tut mir leid, ich werde wieder zwei, drei Hass-SMS bekommen von Kollegen, aber...
Vor allen Vaduz-Fans
wirst du ja... Ja, welche, seid ihr, also sorry.
Die zwei niemand,
da muss man einfach ehrlich sein, niemand will was tut, ich meine, es glaubt mir schon jetzt, egal gegen wer, dass die spielen, es ist einfach das schlechteste Spiel von der Runde und Aro wäre so schön gewesen für Winterthur, aber ja, es ist wie es ist, sie haben es verdummt, aber das Zweite, was du jetzt vielleicht zuerst etwas dazu kannst sagen, ist, also wie unsportlich ist GC? Ist GC überhaupt unsportlich? Wie beurteilst du ihr Verhalten?
Also in der Superliga oben ist GC gar nicht unsportlich. Das ist mal das eine. Du kannst über den Einsatz diskutieren, der nachher weg war und das Spiel abgesagt hat. Weil in der Superliga, ganz ehrlich, also ich finde es mal cool, dass es überhaupt geklappt hat, dass GC auch im letzten Grund das Spiel haben, weil sie einfach einen Tag verschoben haben. Dass Aro damit einverstanden war, werden sie ja wohl, oder respektive die Gegner, die möglichen Gegner damals, Vaduz und Aro, müssten die beiden wahrscheinlich einverstanden sein, weil dort sind eigentlich anders terminiert. Dass GC das macht, ist selbstverständlich, weil der Fokus ist ganz klar auf die Superliga ausgerichtet und nicht auf die Erstliga-Geschichte, was dort sonst noch passiert. Das ist halt, dort geht es um ganz viel Geld und im anderen geht es um gar kein Geld. Und darum, ich finde es auch nicht unsportlich. Weil es ist wie, es ist zu erwarten gewesen. Es ist gerade nachdem die sich qualifiziert haben für die Barrage, ist klar gewesen, geht sich mit einer C-Mannschaft an das Spiel an. Es ist wirklich ungünstig, dass halt du 21 am gleichen Tag gespielt hätte und durch das haben sie ein Spiel absagen. Das finde ich schade, aber unsportlich. Es geht um die Super League, um den Ligaerhalt, für den Verein und ganz viel, dann finde ich das nicht so schlimm.
Ja, also ich bin nochmal 50% einverstanden. Also jeder, der GC-Trainer ist, hat nicht die erste Mannschaft aufgestellt in Lausanne. Da bin ich bei dir, das ist ja klar, dass die dort geschont werden. Es ist insofern sehr bitter oder unglücklich, dass ja die Spielverschiebung vor Verlegung vor Barrage nur ist, weil glaub, Metallica im letzten Grund ja das Konzert haben. Und da kann ja der für sie, also weißt du, die haben am Freitagabend hat der Challenge League Club einen wichtigen Match gehabt. Jetzt Aro oder Faduz, es ist am Aufstieg gegangen. Und dann, ja, die Enttäuschung, und dann ist so wenig Zeit, die vorzubereiten. GC hingegen kann sich eine ganze Woche vorbereiten. Also doppelter Vorteil für GC. Hat es geschmeckt, aber ist offenbar nicht anders möglich gewesen. Ich finde aber schon, dass es sehr, sehr unsportlich ist. Abgesehen von dem, wenn der FC Guchtertel hat sich auch noch beschwert, dass Büwette-Einnahmen fehlen, da muss man drüber lachen. Aber unterm Strich sind
das
ein paar Hundert, meine, vielleicht ein paar Tausend Franken. Es geht dort um einen Aufstieg gegen Langenthal. Also einfach ein Spiel abzuschenken im Mai, in so einer heissen Phase und vorvergeben. Nein, ich liebe Spielfall, das machen nicht mal mehr in der 1000 wichtigsten Liga der Schweiz im Firmenfußball einfach vorfegen, das machst du einfach nicht. Es ist nicht gut, und es steht für das GC in dieser Saison. Und sowieso, ich werde dich fragen, also was passiert denn, wenn GC absteigt? Du weißt es auch nicht, aber es ist so ein bisschen... Es ist für mich schon ein Sympathie. Hast du nicht eine Möglichkeit gehabt, halt irgendwie, ich weiß nicht, wie die Spielberechtigungsthematik ist, aber du kannst doch 11, 14 Nasen aufbieten für das Spiel. Aber einfach gleich vorfegen, so ein bisschen, das führt ja alles ad absurdum. Also es ist so,
Ich bin ehrlich, ich habe mich jetzt zu wenig auf das fokussiert, weil ich habe mir auch gedacht, wieso schickst du nicht einfach, nimmst du nicht ein paar U21 Spieler, der Kader ist doch relativ gross, und füllst die auf mit U19 Spielern, genau, als Beispiel. Genau. Aber ich habe wirklich sehr schwer das Gefühl, dass es wirklich alles mit diesen Spiel Genehmigung zu tun hat, weil man am Schluss von einer Saison ist, gewisse Spieler dürfen wahrscheinlich nicht mehr in anderen Mannschaften unterwegs sein, also so ist es zumindest im Amateurbereich, in so Zweitvertretungen. Deshalb kann ich mir schon gut vorstellen, dass es gar nicht möglich ist, und das ist vielleicht das Hauptproblem an der ganzen Geschichte. Oder? Also das Hauptproblem ist, dass es so schlecht ist und zum dritten Mal in Folge der Barrage ist, aber mehr so, dass es eventuell gar nicht möglich ist, um die U21-Spiele auch mit noch ein paar aufgefüllten U19, U17-Spielern zu vollständigen, oder? Und ich meine, dass man die auch mit jüngeren Jahrgängen kann gewinnen, hat mir ja der Super League gezeigt. Deshalb war es ja nicht unmöglich gewesen.
Also gehst du am Donnerstag in Letzi, und vor allem, wie viele Leute kommen da? Bin ich sehr gespannt.
Also ich sage, es sind 12'000 Zuschauer am Donnerstagabend im Letzi. Weil Ara wird sicher viel mitnehmen. Und GC hat, dann kommen dann wieder ein paar hinführen, die sonst nicht so viel GC sind, also respektive nicht so offiziell anstehen. Ich glaube, 12'000 wird es geben. Ob ich einer von diesen 12'000 bin, tue ich noch nicht sagen. ich habe eigentlich offiziell gearbeitet, und bin aber, weil ich finde, das ist schwierig, als Mensch mit GC-Herz einen Barrage-Abstieg zu schreiben, wenn das passiert. Deshalb habe ich meinen Dienst getauscht. Aber ich glaube, ich das Zuschauer schauen. Aber ich muss es so spontan überlegen.
Man muss ja fast ein bisschen hoffen, dass GC nicht verliert. Stichwort Fanausschreitungen. Ich hoffe, ich werde nicht eines Schlechteren belehrt. Und du hast recht, der Hauptkanton Aargau wird sicher auf Zürich kommen. Und, es ist,
Ja, weil ja viele GC-Fans sind im Aargau.
Okay, ich verstehe. letzte Woche war es noch die Meister-4 gewesen. Das können wir, glaube ich, kurz abhandeln. Nach einem 3-8 in einem Heimspiel, die Meisterschaft, das sieht eigentlich alles über die Saison aus. Die Tour hat am Schluss brutal abgeschenkt, aber egal. Das schmälert den Erfolg nicht. Die Bürki, 5 Spielsperre in so einem Spiel zu holen, ist natürlich sehr unglücklich. Fällt ja die ersten 4 Spiele auch. Das Einzige, was ich... Du nehmen genug manchmal abgefeiert, zu Recht. Lustrinelli soll bei 6 Bundesliga-Clubs im Gespräch sein. Möchte, glaube ich, am liebsten auf Italien, ist mein Wissensstand. Union Berlin wird schon fast aus Fix gemeldet. Was denkst du? Passt Union Berlin überhaupt zum Mauro?
Ah, Union Berlin ist so ein schwieriger Verein zum Einschätzen, ehrlich gesagt. Ich glaube, sie haben viel Erfolg mit einem Schweizer, der auch mal... erzähle ich jetzt Blödsinn, aber der Fischer hat auch Turniert, oder?
Absolut. Lucinelli genau, ist der Assistent.
Genau, wo schon mal da den Weg gemacht hat, ein bisschen, nicht ganz direkt, aber ein bisschen den Weg gemacht haben. Ich wollte nochmal sagen, es ist ganz klar, dass der Lustrinelli muss gehen. Weil jetzt hat, eben, man sagt, 6 Bundesliga-Clubs sind da ihm dran. Angenommen, er spielt nächstes Jahr Platz 4 oder 5 in der Liga und in Europa schafft es die Conference League, dann kriegt nächstes Jahr keinen Hahn mehr nach ihm. Das heisst, der Moment ist jetzt da, einfach mal das, um den Punkt noch abzuschliessen. Ja, yeah. Ich hätte jetzt am liebsten gesehen, wenn Union Berlin die Etappe gehalten hätte, ehrlich gesagt. Ich hätte es irgendwie geil gefunden. Jetzt hat sie doch noch ein paar Punkte geholt. Aber es ist vielleicht ein guter erster Schritt in der Bundesliga für die Lustrinelli. Von der Größe her vom Club würde ich sagen, ist nicht so schlecht.
Weißt du, ich glaube, wir unterschätzen den Mauro immer noch ein bisschen. Wenn ich so die deutschen Medien lese, Bildzeitung brutal. Also, wie ich vorher über Neymar geredet habe, schon fast über Lustrinelli, können sich den Club auswählen, sensationeller Job, Meister mit dem Aufsteiger und so weiter. Das stimmt, oder? Er hat wird nie mehr vielleicht in seinem Leben so einen guten Ruf. Er muss das jetzt nutzen. Und wenn er jetzt zum Beispiel zu Frankfurt könnte, wobei, da sieht es mehr nach Adi Hütter oder diese Kategorie aus. Ich finde einfach, Union Berlin hat das, gut, das hätte ich über Thun vor dieser Saison gesagt, aber die können nicht besser als Rang 10 sein, finde ich, in der Bundesliga. Es wird knüppelharter Abstiegskampf. Vielleicht passt seine Art von Fußball dorthin, genau wie Urs Fischer-Style, so ein bisschen Aussenseiter-Fußball. Ich finde, er hat etwas Besseres verdient. So dumm wie es klingt, Union Berlin ist für mich, ja, ich würde ihm es nicht empfehlen, wenn ich sein Berater wäre. Ich würde geduldig bleiben.
Also Stammtischgelaber pur, wenn man das jetzt so machen will, dann sage ich dir etwas. Der Fußball von Thun hat ja die ganzen Leute immer gesagt, die hält den Ball nur lang. Das ist der Fußball von Union Berlin, was eigentlich gerne mit dieser Mannschaft gespielt hätte. Also das sollte nicht so sein. Und er lust schnell ich mehr. Und das ist auch nicht so, dass Thun nur so gespielt hat. Ich möchte einfach, ich mache jetzt rein Stammtischgelaber. Er passt wie die Faust aufs Auge.
Ja, eigentlich schon, ja.
Ja, aber... Ich sehe das auch, ich hätte auch lieber das Frankfurt, wäre richtig cool gewesen, weißt, so ein richtiger, also Union Berlin ist ein Kultverein, aber so ein Verein Frankfurt, wo du das Gefühl hast, hey, da könnte noch etwas in der Champions League mal durchliegen, wenn sie es gut machen. Eigentlich eine gute Infrastruktur, ein super Stadion, tolle Fans, wie gesagt, vieles davon trifft auch auf Union Berlin zu. Aber ich hätte Union Berlin wirklich eigentlich gerne die Marie-Louise-Etappe abhalten jetzt und dann Lustrinelli bei Frankfurt gesehen.
Gut, Finalrunde, sonst noch, letztes Spiel im Cornaredo, Lugano, CEO Top-Saison, St. Gallen, klarer Favorit im Cup-Final, endlich ein Titel für St. Gallen am Sonntag hier in Bern. Ich denke, können wir die nächste Woche abfeiern, außer du willst etwas dazu sagen. Ich finde, wir müssen schnell über IB und Basel reden. Zwei Sachen sind mir wichtig dazu. Dass der Sanchez nicht in der WM ist, erhöht die Chancen für IB, dass er bleibt, denke ich, wenn er vielleicht nicht gespielt hat. Und ich finde, der Lichtstein, nicht der Lustrinelli, ist bei Basel, also der Degen hat ihm das Vertrauen ausgesprochen, Basel Katastrophen-Finalrunde gespielt, ich nenne es jetzt Finalrunde, für mich ist das einfacher. Und ich weiss nicht, ob das gut kommt. Ehrlich gesagt, nein, ich bin überzeugt, das kommt nicht gut. Und eigentlich sollten die, wenn sie schon alles austauschen und jeden Stein umdrehen, wie sie so schön gesagt haben, müssen sie eigentlich den Trainerstein umdrehen, finde ich.
Schön, findest du das? Ich sage, Basel, gebe ich jetzt ein bisschen den Credit, weil man überschätzt hat, wie gut die Mannschaft letztes Jahr war, was die Meister geworden sind. Das haben wir in diesem Podcast, glaube ich, wirklich viel gesagt, dass sie in diesem Meisterjahr die letzten 2 Monate gut waren und vorher sind sie genau gleich wie die anderen 10 Vereine gewesen, und haben einfach Schockierung gehabt. Und man hat, glaube ich, wirklich das Gefühl gehabt, es ist, man kann relativ so bleiben, das kann dann nur punktuell anpassen und das ist nicht gegangen, natürlich. Ich würde jetzt den Lichtständer wird nächstes Jahr Anfang seiner Zeit drinnen stehen. Aber er wird einfach automatisch schon aufgrund von diesen Resultaten jetzt, wird er automatisch schon schnell angezählt sein. Genau, angezählt sein, wenn die ersten 2-3 Spiele vielleicht mal 2 nicht gewinnen.
Ja, aber stell dir vor, Lichtsteiner, Shaqiri und die ganze Attitüde und ja, schwere Vorbehalte, aber genau, wir haben genug Zeit, über das wieder zu reden, wenn es losgeht. Fast spannender ist die Abstiegsrunde. Einerseits Trainerwechsel in Luzern, Jörg Portmann, da du ja sicher sehr viel über ihn weisst. Spitzname Udo Portmann, kannst du
dir das
vorstellen, oder?
Jetzt hättest du einfach können sagen, dass du sehr viel über Jörg Portmann weisst. Ich habe gesagt, ja, sein Spitzname ist Udo.
Ah, scheiße.
Bisherig U17-Coach war, ist nebenan noch Lehrer gewesen. Auf dem Gymnasium macht seinen Fußballlehrer-Ski, respektive den Diplom, das es braucht, um an der Superliga-Serie zu stehen, den Sommer schliessen ab. Der FC Luzern sitzt also auch da auf seinen eigenen Nachwuchs. Und was möchtest du zu dem sagen, Febu?
Ja, uns oder mir wird ja häufig vorgeworfen, so ein bisschen ignorant zu sein zu St. Gallen und Luzern. Sie sind vielleicht auch, weil sie ein bisschen ruhiger sind worden als früher, halt ein bisschen, fast ein bisschen langweilig im Vergleich zu all diesen super kriselnden Grossclubs in Zürich, Basel, Bern. Gebe ich zu, können wir besser machen, werden wir, müssen wir besser machen. Luzern hat nämlich in den letzten Jahren bei allen Querelen oben in einen super Job gemacht unter dem Frick. Viele Junge ja. eingesetzt, das ist alles nichts Neues. Ich glaube, sie gehen konsequent ihren Weg. Ich habe mich informiert bei einem Kollegen in der Schweiz, der nahe am FCL ist. Einwandfreier Ruf, super Typ, guter Typ, familiärer Typ. Passt von dem her zur Philosophie. Wir alle haben keine Ahnung, was er für ein Trainer ist. Ich bin auch überrascht, ich hätte jetzt auch eher, ich sage jetzt Contini, Vicky erwartet, was man halt so erwartet. Es spricht wahrscheinlich für FCL, dass sie diesen Weg gehen. Vielleicht könnte man vorwerfen, dass es ein bisschen ambitionslos ist, aber auch hier, ich meine, Thun ist Meister geworden und niemand hat das erwartet. Wenn ich aber darauf schaue, dass all die Teams aus der Finalrunde, die meisten davon, werden besser sein nächste Saison, also Basel, Ibe vor allem. Ich glaube auch Servette und Lausanne, da ist feierlich Geld und Ambition rum. Lugano sind ja sowieso. Ich sehe es noch nicht so für Luzern, aber nächste Saison, was ihr Platz könnte sein, ob sie sich verbessern können. Vielleicht hat der Frick tatsächlich nahezu das Optimum rausgeholt aus diesem Team, aus diesem Club. Aber es ist nur so eine Vermutung. Ich glaube, der Trainer müssen wir jetzt alle kennenlernen. Immerhin sympathisch und kompetent ist er ja.
Gut. Sympathisch und kompetent. Der Brecher tritt zurück vom FCZ. Andy Saison hat sein letztes Spiel gehabt, gegen Servet. Verloren haben sie leider für ihn. Ja, was heißt der Rücktritt? Ich finde, wohlgemerkt, er ist noch relativ jung. Er hat noch einen Vertrag gehabt, ein Jahr, aber ich sehe schon den Punkt, dass er jetzt nicht mit dem Standing sich nicht ein Jahr auf der Bank sitzt. Ich weiß auch nicht, was, also wirklich nicht, ich weiß nicht, was es gemacht hat mit ihm, dass er kurz wieder reingekommen ist und dann wieder nachher auf die Bank degradiert worden ist. Ob das vielleicht auch noch etwas damit zu tun hat. Das wird er sicher bald mal irgendwann in einem Interview erzählen. Wäre vielleicht auch mal ein Podcast-Gast, würde ich mal meinen, eigentlich grundsätzlich. Und ja, was sagst du dem Rücktritt von Janik Brecher?
Ja, ja, wie zwei Gedanken. Der erste war eben baff. Er wird, glaube ich, nächste Woche 33, also das ist kein Goalie-Alter. Neuer Sommer und so weiter. Der hat jetzt problemlos noch 3, 4, 5, 6 Jahre, wenn er verletzungsfrei bleibt, auf gutem Niveau können Goalie sein. Ich finde es auch spannend für ältere Goalies, wie ein Lindner, wie ein Joel Mall, der ja wahrscheinlich zu ihm kommt, mit einem jungen Goalie zusammenzuarbeiten. Ich sehe beim Brecher Problematik, Club-Legende, dass es vielleicht etwas schwieriger ist, das beim eigenen Club zu machen. Aber er hätte ja auch wechseln können. Ich meine, es gibt so viele Clubs, wo er mit seiner Erfahrung, er ist ein guter Typ, er ist ein schlauer Typ, er wird garantiert einen Weg finden, jetzt nach dem Fußball, auch in seinem neuen Bereich, ob es dem Fußball ist oder sonst. Er hat auch Weiterbildungen gemacht, Managementbereich und so. Der wird ein gutes Leben haben, eine gute Karriere haben. Ich verstehe es nicht, dass er so früh zurücktritt. Er ist, man kann ihn konsequent nennen. Aber es gibt so viele Clubs, die man ihn hat vorstellen konnte. Und er ist ja nicht schlecht. Er hat einfach nicht mehr, er war in einem unglaublich chaotischen Club. Und es war schwierig. Und ein super Talent hinten dran, das man auf ihn setzt. Das verstehe ich aus Clubsicht. Aber dass er zurücktritt, ehrlich gesagt, verstehe ich es nicht. Aber es sagt vielleicht auch einiges über ihn aus und über seine konsequente Art, oder?
Ja, finde ich eben, am Schluss ist ihm komplett überladen natürlich sowieso. Wer sind wir jetzt, um uns da anmassen, was er da macht und was er nicht macht? Er hat sich dafür entschieden, ich glaube, das muss man akzeptieren, das akzeptiert auch der FZ so. Und er geht sicher als FZ-Ikone in Ruhestand, was auch sicher nicht so schlecht ist.
Ja, also, sie hat den Lindner schon verpflichtet, also Huber Lindner.
Der FZ hat
1000 Baustellen, aber sicher keine im Goal, denke ich mal.
Ja, definitiv. Eben Vinti hat sich auch noch verabschiedet mit ihrer Pleite. Müssen wir noch würdigen, dass sie jetzt leider am Schluss für die Superliga abgeschlossen sind und von Dutz überkommt. Das tun wir einfach jetzt durchtreten, die Meinung. Aber das ist jetzt so. Ich hoffe sehr, dass Vinti nächstes Jahr wieder in der Spitze unten mitspielt und wieder eventuell einen Weg auffindet in die Superliga.
Also, kommen wir wählen unser Team des Jahres. ich glaube, wir haben letzte Woche gar nicht über das geredet, dass die Spieler haben das ja auch gewählt in dieser Vereinigung SAPF. Soll ich das schnell erzählen, wie die es gewählt haben?
Yes.
Also das ist Rajop im Goal, sie spielen dort das 3-4-3, Daniliuk, Papadopoulos, Stanic, Bertone, Di Giusto, Gergic, Sanchez und im Sturm Bedia, Rastoder, Vogt, Spieler des Jahres von den Spielern gewählt. Bertone, ich glaube, da können wir uns gut darauf einigen, dass das okay ist, Bertone, aus Sinnbild für FC Thun.
Ist auch für mich, ja.
Gut, unsere Teams des Jahres, wie wollen wir vorgehen?
Ja, jede Position einzeln. Du sagst Goalie, ich sage Goalie und dann sage ich Abwehr, dann sagst du Abwehr, dann sagst du Mittelfeld, dann sage ich Mittelfeld.
Gut, mein grundsätzliches Problem bei so Team des Jahres ist häufig auch bei anderen. Man sollte ja eigentlich ein vernünftiges System wählen und
auch
die Position und im Mittelfeld nicht nur Zehner aufstellen. Ich habe zwei Teams aufgestellt, aber ich beschränke mich jetzt auf mein Team, das so nie würde zusammenspielen können, weil sie denken, dass sie auch schlecht wären. Aber es ist ein 3-2-3-2-System, ein bisschen ein wildes System, aber es geht darum, dass die besten 11 Spieler aufgestellt sind. Aber komm, wir gehen genau, Goalie ist klar für mich Rajopi.
Rajopi, sticht. Verteidigung.
Habe ich jetzt eine Dreierkette, die so nicht zusammenspielen kann? Ich fange an, also der Bürki muss dabei sein, schon allein nur, wo er Captain vom Meister ist, wo er wirklich bis auf den letzten Match eine sensationelle Saison gespielt hat, die ich persönlich ihm niemals zutraut hätte. Er war für mich so ein bisschen fehleranfällig bei Ibe früher immer. Drin ist der Heule, der beste Linksverteidiger der Liga, aber drin ist auch der Hatschan. Der Mann mit dem meisten Potenzial in der Abwehr, auch Linksverteidiger. Also ich spiele mit einer sehr seltsamen Dreierkette.
Ja,
ich würde aber dem Heulen zutrauen, dass er ein bisschen weiter innen auch spielen könnte. Und sonst die anderen Verteidiger noch schnell etwas. Ja. Ich meine, Papadopoulos finde ich super, aber viele Fehler. Stanic muss ich zugeben, der wird von vielen in so Teams gewählt. Kann ich fast wie zu wenig beurteilen, wie gut das er wirklich ist. Aber er ist gut, er macht mir auch gute Eindruck, aber ja, hätte ich nicht guten Gewissens können drin.
Also du hast jetzt einfach mal gedacht, komm, erzähl einfach am Sven seine Abwehr. Also ich habe eine 4-4-2, ich habe eine Aufstellung, die glaube ich so wird funktionieren. Lavosti auf Rechtsverteidiger habe ich aufgestellt. Dann habe ich den Papadopoulos und den Stanic. Und links den Heule.
So vernünftig.
Bei mir ist es ein Bürki und ein Papadopoulos. Das war für mich so der Schwankende. Gewesen. Und ich habe mir jetzt dafür den Papadopoulos entschieden, obwohl natürlich Lugano, Thun, der Bürki das einfach dient hätte grundsätzlich. Das war wirklich ein 50-50-Entscheid. Ich habe da einfach ein bisschen Sympathie für den Papadopoulos. Ich finde das irgendwie ein geiles Sieg. Ich glaube, das hat es am Schluss ausgemacht.
Und wieso? Also weißt du, die wertvollsten Spieler von der Liga nach dem Sanchez sind ja Zanotti und Hatschan. Wieso hast du für den Lavanchi gegen Zanotti
entschieden? Also, das ist eine gute Frage. Ich bin nicht so Fan von Zanotti. Mhm. Irgendwie. Mir passt er nicht so. Ich finde das ein bisschen unsympathisch. Wieso auch immer.
Inter-Junior.
Ja, es kann nicht alles wissen, das, aber man hat das ja irgendwie amix so mit so gewissen Spielern. Und der Lavanchi ist einfach für mich so ein. Ja, ich meine, Lavanchi ist ja auch eins von den Überraschungsteams. Er ist gesetzter Stammspieler, er ist Captain von dem Team. Ist einfach einer von meinen Lieblingen und auch von deinen Lieblingen eigentlich grundsätzlich. Und übrigens Hatschan ist relativ klar, der hat einfach zu lange nicht gespielt, um da in der Aufstieg zu sein.
Ah, du bist sehr vernünftig, du machst das professionell. Grande Lamaschi, gut Mittelfeld, habe ich zwei Defensive, drei Offensive. Also Bertone, Görtler, haben wir genug manchmal darüber gesetzt. Dann habe ich eine sensationelle Dreierreihe. Aspiensen, Sanchez, Di Giusto. Das ist mein Mittelfeld.
Also mir hat Sanchez und Aspiensen, vor allem Aspiensen, definitiv nicht geschafft in das Team. Die letzten Wochen von Aspiensen gekommen sind, hat weh da im Herzen. Gegen den Grund, wieso Bayern ihn auch nicht möchte und ihn wieder so bald übrigens loswerden, wenn er zurückkommt. Nein, also bei mir ist es die Giusto und Fasnacht, habe ich da aufgestellt.
Neben Bertone Görtler.
Ja.
Also
Bertone Görtler, die Giusto, das ist für mich die Mühne dieser Liste sein.
Genau.
Also hundertprozentig, da gibt es gar nichts anderes zu sagen. Und der Fasnacht als Torschützer König kann ich einfach, denke ich, nehmen auch noch rein.
Gut, dann haben wir noch zwei Stürmer, dann haben wir die zwei gleichen, sonst hast du keine Ahnung von Fußball.
Ah, jetzt bin ich gespannt. Das ist sicher der Sender, wenn er einfach jetzt mal gesehen hat.
Ah, der Sender wird Torschützenkönig nächstes Jahr, kann ich drauf setzen. Nein, hey, sag du zuerst.
Also, ich mache mal Rast oder Rast 1.
Klar, diskussionslos.
Und ich habe den Vogt noch.
Ja, ja. Die passen auch gut zusammen. Da immerhin da passt mein Team.
Ja, also im Mittelfeld passt es auch, finde ich, ehrlich gesagt. Ich
ja,
finde,
das ist ein bisschen wild. Das ist ein bisschen wild, aber ja.
Ja, es geht. Ich meine, du kannst sagen, Bertone, Görtler sind die zentralen Mittelfeld. Und dann hast du einfach drei wilde Techniker dort.
Defensiv wäre es auch schon, würde es auch nicht verheben müssen. Aber ist
ja
egal. Es ist
ja, vor allem, wenn du nur drei Verteidiger hast. Ja. Ja,
und noch zwei Linksverteidiger. Ja. Aber ist ja gleich. Ist ja gleich. Wir haben über das geredet. Kommen wir gleich zu unserer Rubrik «Mount andere Liga». Der Übergang ist jetzt schwierig. Ah, genau. Wahrscheinlich könnten nur die weltbesten Trainer mit meinem Team umgehen und das so aufstellen, dass es Erfolg hat. Heute wollen wir in «Mount andere Liga» die aktuell vier grössten Trainer internationalen Fußball benennen. Ich würde sagen, du nennst einfach deine vier oder soll ich anfangen? Wie machen wir es?
Du nennst deine vier. Du hast so viel mehr aufgeschrieben, hast gesagt, und ich habe wirklich vier. Und ich habe schon Mühe gehabt, auf vier zu kommen.
Also nein, ich habe etwa 15 Namen aufgeschrieben. Wer nicht dabei ist, vielleicht spannend, aktuell, gell? Aktuell nicht, was sie geleistet haben, ist mein grosser Idol, der Mourinho, längt nicht im Moment. Guardiola längt nicht im Moment. Arteta habe ich gleich zu wenig gern, aber eben, vielleicht gewinnt der Liga, Champions League und Premier League. Hansi Flick längt auch knapp nicht. Es tut mir leid. Oder Vincent Kompany längt nicht, weil ich habe immer noch Vorbehalt gegenüber seinem Spielweise. Ich bin gespannt, was am Samstag passiert. Der Zerbi, den ich unglaublich guten Trainer finde, längt auch nicht. Ich habe mich für folgende vier entschieden. Luis Enrique hat aus Paris den Moment besten Club der Welt geformt. Ohne Neymar, ohne Messi, ohne Mbappe. Riesenleistung, auch wenn sie viel Geld zur Verfügung haben. Carlo Ancelotti, ganz einfach, weil man jetzt bei Real sieht, auch wenn er jetzt nicht unglaublich eine Taktikfuchs war und 1000 super Systeme aufgestellt hat, er hat die super Starttruppe gemanagt. Das ist schon die grosse Hoffnung von Brasilien. Dann ist dabei Xabi Alonso, auch hier. Das bei Real zählt nicht, da hat zu wenig Zeit bekommen. Und Cesc Fabregas, der eine unglaubliche Trainerkarriere wird machen bei Como. Vor der letzten Runde die Möglichkeit hat, in die Champions League zu kommen. Das ist eine riesige Leistung, eine grosse Leistung. Mit Bayern wird schon Dommeister werden. Vielleicht nicht ganz so spektakulär als der Kompany. Heißt Luis Enrique, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Cesc Fabregas. Das ist ein bisschen spanisch-lastig.
Ich habe zwei von denen. Gut. Und du hast die anderen zwei auch genannt. Von dem her bin ich nicht ganz so falsch, wie ich mal meine. Also Enrique ist halt außer Frage Nummer eins. Miss zwei ist der Kompany. Ja. Einfach, ja, du hast vollkommen recht. Am Schluss ist eventuell nur die Meisterschaft und im Pokalfinale verlierst du auf einmal noch gegen Stuttgart. Aber die Art und Weise, wie sie Fußball gespielt haben, wie sie begeistert haben, seine Art und Weise, auch wie er kommuniziert mit Leuten um sich herum, mit dem Team, aber auch mit nach außen stehen, ist gigantisch. Plus sind sie im Champions League Halbfinale wegen einem Goal gescheitert und haben eines der grössten Spiele von der Geschichte abgeboten. Deshalb gehört das für mich da rein. Dann Alonso habe ich auch. Ich finde auch, Real Madrid Zeit zählt nicht. Der wird Chelsea nächstes Jahr richtig zum Höhenflug bringen. Da bin ich ganz sicher. Und mein Vier ist Hansi Flick.
Finde ich gut, die Wahl von dir. Kompany wahrscheinlich gehört wieder rein. Ich finde halt einfach, bei Bayern meistens wäre das jetzt noch nicht die grosse Rechnung, aber vom Typ her haben wir genug manchmal gelobt. Ist ein unglaublich guter Typ. Und hat eine Idee, eine Philosophie. Es hat jetzt schon zwei, drei Artikel gegeben, wo man es ein bisschen anders, wo ich ein bisschen gesagt habe, aber am Schluss war es so knapp gewesen und es ist so eine gute Saison. Ich finde es vertretbar.
Also ich möchte nur zu Ancelotti sagen, wenn der Ancelotti eine super WM in Brasilien spielt, gehört er natürlich jetzt auch wieder dort rein. Aber da wir ja gesagt haben, aktuell ist er für mich einfach zu wenig nahbar mit Italien, mit Brasilien. Der Cesc Fabregas ist eine sehr gute Wahl übrigens, finde ich auch. Finde ich ganz groß. Er hat auch eine riesige Karriere bevor. Passt auch ein bisschen zu ihm. Es ist ja ein Spielertyp schon so ein bisschen der Dirigent gewesen. Irgendwie passt das sehr. Es ist ja ein Alonso-Style ein bisschen. Also ich weiß, es waren ganz unterschiedliche Spieler gewesen, aber trotzdem so zwei zentrale Mittelfeldspieler, komplett unterschiedlich, aber trotzdem zwei Dirigenten. Passt sehr und ich würde mich freuen, wenn er eine große Karriere macht, als Trainer natürlich auch.
Ich würde neben gerne bei Inter, aber Inter hat ja das Double gewonnen, nicht wahr, letzte Woche. Und unglaubliche Feierlichkeit, also zieht nicht die Choreografie rein im San Siro, was die Fans auf die Beine gestellt haben beim letzten Heimspiel. Die werden den Givu nicht auswechseln, wenn er Meisterpokalsieger wird. Juve ist auf Rang 6 runtergefallen vor der letzten Runde.
Schöner Tag für dich.
Schadenfreude zählt. Gell? Aber ich denke, Italien haben wir damit abgehandelt. Deutschland gibt es ein paar Themen, denke ich, in der Bundesliga, die spannend sind. Zuerst mal, Meister 4 von Bayern ist auch schon immer sehr peinlich, muss ich sagen. Aber wenn du jedes Jahr Meister wirst, das Beste war, dass die 1860 München-Fans das sensationell, die Verarschung, die sie quasi Bayern ja, beleidigt haben mit dem Wappen, wo niemand, ich glaube, der Neuer hat es nicht gemerkt, aus dem Stadion, oder der Moderator darauf aufmerksam gemacht, dass dort nichts Schönes steht. Hat mich lustig gedacht, aber sonst Bayern Meister Routine, oder?
Ich hätte es noch besser gefunden, wenn es wirklich auch ein Begriff gestanden, der Mütter beleidigt hat. Ich hätte es noch besser gefunden, wenn dort irgendwie Bayern München und dann irgendwie so nebendran 68 gestanden wäre. Also, ja, noch nicht so beleidigend, aber ich habe es lustig gefunden. Ich glaube, dabei war es lustig. Die ganze Version ist kreativ und lustig und es gibt genug Leute, die so Zeug nicht können. Also, wenn du Social Media schaust, wie sich die Leute aufgeregt haben, ich habe gefunden, hey, gebt denen doch die Freude. Ich meine, sie sind die ganze dritte Liga um. Haben sie mal ein bisschen etwas zum Lachen. Genau. Cup-Finale können wir dann am Montag besprechen. Mhm. Oder am Dienstag, je nachdem, wie wir aufnehmen. Dann haben wir eben den Riera, der weg ist, der nachher ja gesagt hat, wir haben nur 20% vom Albert gebraucht. Hat sich selber in der dritten Person geredet. Das ist so ein Vogel.
Nein, das ist wirklich, da ist jedes Wort viel. Übrigens nehmen wir ja heute hier auf und nicht im Moment wegen der Barrage. Genau, wir müssen irgendwie das nächste Woche machen. Ich finde fast am spannendsten, es wird viele Trainer weg, sogar in Leverkusen und so weiter, aber ich finde Elversberg, also die sind jetzt aufgestiegen und jetzt kann man sagen, von Dutz, wer braucht Elversberg, aber ich finde irgendwie dort, das ist so eine wilde Geschichte. Die haben noch 4. oder 5. Liga gespielt bis vor wenigen Jahren. Haben 7.500 Einwohner. Das ist in der Ortsteil von einer Gemeinde, die auch niemand kennt.
Es hat nicht mal einen Bahnhof, glaube ich.
Es hat nichts. Es hat einfach nichts. Und die haben gut gearbeitet, logisch. Vielleicht haben andere weniger gut gearbeitet, Traditionsclubs. Aber es ist schon... Also der letzte Spieltag in der 2. Bundesliga am Sonntag, glaube ich, ein bisschen mit den Tagen, ist unfassbar wild gewesen. Also wie es Hannover verzockt, das ganze Stadion ist bereit gewesen. Und die spielen daheim 3-3 gegen Nürnberg und verpassen Barrage, weil jetzt Paderborn hoffentlich, ja, bei allem, ich weiss, du hast Wolfsburg nicht gern, aber...
Ja, aber das ist auch nicht Wolfsburg. Nein, ich kann Wolfsburg dranbleiben, das ist
bewusst. Und der Abstiegskampf, also Düsseldorf darf mit 2-Goal-Unterschied verlieren in Fürth, nach 20 Minuten gefühlt ist 3-0 für Fürth. Düsseldorf steigt ab, ich meine, so einen grossen Club, es war so wild gewesen und meine Konferenzschaltung gesagt, Fürth hätte ja mit einem Goal mehr noch überall
direkt
sich reden und gleichzeitig müssen aufpassen, dass sie nicht einen bekommen und absteigen. Also so Sachen, Fußball grossartig, letzte Spieltag und ja.
Was findest du eigentlich du zur Relegation?
Zu welcher?
Zu allgemein, der Relegationsmodi.
Mir gefällt es, ja gerne. Ich bin mittlerweile sogar der Meinung, warum nicht auch Playoffs zum Teil oder halt das Finalspiel. Ich meine, es ist ja all die Spiele, die jetzt im Wembley sind, bis in die 100. Liga aber Aufstiegsspiel, ist schon geil. Die Emotionen.
Da bin ich Verfechter dafür, von der 2. Liga, dass man sagt, die ersten 2 gehen direkt rauf. Aber ich finde, das ist geil in England, dass halt von Platz 3 bis Platz 6, also in der Saison bleibt viel länger spannend, genau. Du noch Chancen hast. Ich fände es blöd, wenn nachher die müsste sich dort durchsetzen und nachher hätte es nochmal eine Relegation gegen den Oberen. Das wäre natürlich blöd. Aber ich fände, wenn die 3 aber direkt würden gehen und nachher hast du unten durch, also das Playoff-System, das fände ich mega nice. Ich bin in der Relegation, bin ich immer so... Es ist einfach ein Team, und ich kann das als GC-Fan sagen, ein Team kann seine scheiß Saison, wo 60 Spieltage schlecht sind, noch retten. Und die anderen, wo 60 Spieltage eigentlich gut sind, müssen nochmal gegen einen deutlich teureren Verein spielen. Also ich hätte lieber ehrlich gesagt so ein System, vor allem mit so grossen Liga, wie es in England ist, mit den Playoffs. Weil das, ich meine, das Wembley-Spiel ist riesig nachher. Und das in allen Ligenstufen, also wo ja... Von Non-League bis 3. Liga, 2. Liga, 2. Liga, 1. Liga, sind geile Spiele.
Ja, und Hotel, Serie B, ich glaube Serie C, geht ja fast bis Rang 10, Playoffs.
Ja, das ist viel so spannender.
Ein Modusvorschlag für die Super League, können wir das mal besprechen. Wollen wir ein Bundesliga-Team des Jahres noch machen? Schon schnell, oder?
Ja, können wir schnell durchgehen.
Hast du einfach Bayern aufgestellt?
Nein, ich habe probiert ein bisschen, ja. Ich habe nur einen Bayern-Spieler in der Verteidigung.
Ja, kennen. Vielleicht schnell das vom Kicker. Ist Kobu im Goal, dann Guffal, Hoffenheim, Tah, Schlotterberg, Kleimer, Kimmich, Olis, Undaf, Baumgartner, Diaz, Kane. Also 5 Bayern-Spieler. Wie viele hast du Bayern-Spieler?
Warte, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ja, vier. Also komm, erzähl dein Team. Geht durch, straight.
Kobel, Goli.
Ja.
Zufall, habe ich auch. Schlotterbeck, Vuskovic. Leimer. Als Linksverteidiger. Dann Kimmich. Und jetzt kommt jetzt mache ich ähnlich wie du. Bis zweiter Sechs oder bis acht ist der Luis Diaz. Oder nein, komm, der Serge Gnabry ist mein Achte. Das kann ja sogar noch, das hat ja Amix sogar noch wirklich gespielt. Aha. Weil ich habe eine riesen Saison gespielt. Gut. Dann habe ich den Olise, ja. Den Diaz und den Diamandé. Und den Kane vorne.
Ja. Macht alles Sinn. Baumgartner ist schon nicht, das ist eine geile Sache.
Nein, ich habe Diamante entschieden, ja.
Also ich habe natürlich wieder ein wildes Team, aber das war ein bisschen vernünftiger. Also ich habe den Atubolu im Goal, wo er einfach... Auch neben der Kobo war es solid, aber es ist jetzt nicht irgendwie...
Ich habe meine erste Notiz gesehen, schwierig, Goalie schwierig.
Genau.
Aber ich konnte nicht Atubolu nehmen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass der Neue der beste Goalie ist. Eigentlich ein deutscher Goalie, auch diese Saison war am Schluss. Darum habe ich nicht Atubolu genommen.
Der Urbig hat auch sensationell.
Ja, aber der hat zu wenig gespielt. Ja, ja.
Also gut. Dann habe ich eine Dreierkette, Vuskovic, Schlotterbeck, Ginter. Ginter macht
auch gut, ja. Ja, gut.
Rierson auch, aber mehr auch Champions League, längt dann nicht. Und Grimaldo ist auch gut gewesen, aber längt auch nicht. Dann habe ich Kimmich aus 1-6, der kann das.
Ja.
Und dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Offensivspieler. Drei von Bayern, also die drei von Bayern sind ja No-Brainer, Olise, ja. Diaz und Kane. Und dann haben wir den Diamant, der Undaf und der El Mala. Ich finde das Goal, das der El Mala schießt, jetzt gegen Bayern wieder. Klar, Kimmich muss eine Mittellinie, aber der Typ hat Weltklasse-Potenzial und hat 13 Elfen gemacht für ein Kaku-Team wie Köln, das Aussenseiter-Fußball gespielt hat. Also El Mala, sensationeller Spieler, Undaf sensationell, Diamant sensationell.
Ja.
Ja, ist
sehr gut. Ich finde es ein sehr gutes Team, ehrlich gesagt. Ich finde es wirklich ein sehr gutes Team, wo du aufgestellt hast. Kannst auch nicht spielen so, aber ich finde, dass alle, die du jetzt aufgestellt hast, komplett legitim, dass sie in diesem Team vom Jahr sind. Ich glaube, Undaf war bei mir einfach das Problem gewesen, weil ich halt auf Sturmposition jetzt nur einer gegangen bin. Und dann ist halt klar, der Kane. Aber der Undaf könnte ja auch auf dem 10 spielen. Ist auch eher so ein 10-Stürmer-mässig. Ein brutal guter Fußballer halt auch. So einen Strassenfußballer, so einen wirklich Strassenfußballer. Macht mega Spass zum Zuschauen. Ich freue mich, hoffentlich findet der Nagelsmann eine Position für ihn an der WM. Weil er müsste spielen. Also,
aber weißt du, Karl, es hat so viel, eben das sage ich, häufig spiele ich auch Sympathie mit bei so einem Team des Jahres. Aber ich finde auch, der Rundauf hat auch etwas Sympathisches und gegen den kannst du irgendwie nichts haben, außer du heisst Nagelsmann.
Ja, wirklich.
Gut, best of the rest.
Das Goal, was sie geschossen haben am Wochenende, Stuttgart-Frankfurt war schon. Mhm. Er nimmt den Ball an, er macht einen festen, langen Ball, er leitet ihn raus, er läuft langsam vorne rein und hat dann einfach, statt andere wieder zu schiessen, leitet er einfach nochmal quer, weil er genau weiss, er kommt jetzt nochmal rein. Es ist einfach so eine spezielle Art von Fußball, wo es nicht so viel gibt auf der Welt. Ach, er ist schon ein bisschen im Müller-Vibe, hat er schon ein bisschen.
Wir müssen schnell noch über zwei Trainer reden. Mourinho zurück zu Real. Guardiola will aufhören. Eigentlich über drei. Oder Alonso zu Chelsea. Also die drei berühmtesten Trainer der Welt. Gibt es News? Wie ordnest du sie?
Ja, Alonso, wenn Chelsea ihm ein bisschen etwas gibt, was sie machen werden, wird das ein riesen Saisonspiel. Ich habe es vorher schon gesagt, nächstes Jahr wird Chelsea gut vorne mitmischen. Vor allem, weil sie wahrscheinlich jetzt ohne europäische Belastung sind. Dann Mourinho zu Real. Also... Würde mich sehr überraschen, wenn das funktioniert. Ich habe das Gefühl, es gibt noch viel mehr Drama. Es ist jetzt schon Drama pur in diesem Verein. Und ich weiß nicht, ob der ist wirklich der am meisten Drama verursacht. Nebendran ist er dann wahrscheinlich. Deshalb weiß ich nicht, ob das wird funktionieren. Vielleicht nimmt er aber auch das Drama von den ganzen Spielen weg und dann ist nur noch ein Mourinho-Drama. Aber das funktioniert nicht. Und Pep. Ja, Pep ist halt Pep, macht Pep-Sachen, weißt du? Also, ich weiß nicht, was der nachher macht.
Er macht ein Jahr Pause.
Ja.
Ja, immer gedacht, er wird brasilianischer Nationaltrainer, aber der Zug ist jetzt abgefahren.
Ja, weiß ich nicht, wenn die schlechte WM spielen, dann ist der Zug wieder offen.
Vielleicht will er auf Italien, aber eben, die Liga ist vielleicht nicht so attraktiv, muss ich zugeben. Aber er hat da gute Erinnerungen an Brescia, aber er liebt Italien. Und ich sehe ihn jetzt noch, Milan und Juve sind im Struggle, dass er, wenn dort ein halbwegs Geld rum wäre, dass er dort vielleicht etwas probiert, aber sonst... Bundesliga hat er durchgespielt, Spanien gibt es ja nur Barcelona für ihn. Ja, ist noch schwierig. Ist noch spannend, ja, was mit dem passiert, hast du recht.
Spanien, wenn wir trotzdem auch noch kurz die Liga besprechen, ich meine, bis zum letzten Spiel, da gehen irgendwie Platz 8, wo auf Europa kann, ich dann noch absteigen, ich glaube, so in die Richtung ist gegangen. Zwei Spieltage vor Schluss. Also Levante, Sevilla, Alaves haben einfach aus den letzten vier Spielen drei Siege geholt oder so und sind aber immer noch voll im Abstiegskampf drin. Es sind, glaube ich, wie viel sind es noch? 7 Teams oder 8 Teams, die, glaube ich, noch direkt absteigen am letzten Spieltag.
Nein, jetzt gab es noch 5, aber es ist immer noch wild, ja.
Ja, nur 5, genau. Aber einfach immer noch wild. Ja, weil natürlich einer ist schon direkt weg, weit weg. Mallorca sieht auch sehr schlecht aus. Das Problem ist dort, was sehr interessant ist, darum sind wahrscheinlich auch weniger als von der Punktzahl schaust, sondern sind die Direktduelle. In Spanien zählt ja nicht die Tordifferenz zuerst, sondern Direktduell. Weil wenn es auch Tordifferenz wird, sind es mehr als 5. aber es ist mega heiß. Am Samstagabend um 9 Uhr ist da der letzte Spieltag. Sind wir sehr gespannt, was heute noch passiert.
Und dann schauen wir den Mund auf zu, wie er einen Tader vorläuft und ein Siegesgoal schießt. Ich möchte noch zwei Sachen zum Mourinho, zum Alonso schnell sagen. Also, Mourinho, ich bin bei dir, du hast es sehr gut zusammengefasst. Aber ihm wird sicher gelingen, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, vom Typ her. Aber was fast wichtiger ist, was machst du mit dem Mbappe, was machst du mit dem Vini? Ich finde, sie müssten einen loswerden, so hat sie es getan. Das sind vielleicht die zwei besten Stürmer der Welt. Aber es verhält zusammen nicht, alles im liebsten linken Flügel, der Rodrigo übrigens auch. Und der Mourinho wird sicher knallharte Entscheidungen treffen und eine Wunschliste haben, die der Perez wird erfüllen müssen. Ob jetzt dort ein Schlotterbeck draufsteht oder ein Grimaldo oder was auch immer. Aber er wird seine klaren Vorstellungen haben, er wird seine Wünsche erfüllt bekommen. Es kann im Fall schon gut kommen. Es kann schon gut kommen, weil er einfach der Mourinho ist. Und ihm gelingt es von seinem Ego und von seinem Standing her, alles auf sich zu ziehen. Und die Spieler sind in Spring schon, auch Bellingham und so weiter. Zu ihm wird er, glaube ich, eine gute Beziehung aufbauen können. Und die sind auch im Stolz getroffen, die Weltstars. Also das kann schon je nach Entscheidung im Sommer gut kommen. Alonso, bin ich bei dir. Er wird vor allem bei Chelsea die Möglichkeit haben, sein strenges Regime durchzuziehen. Bei Real hat es schon in der ersten Vorbereitungswoche, was jetzt da so durchgesickert ist, ein Murren gegeben von diesen Diven, dass sie das nicht machen wollen. Sie sind grösser als der Trainer und das wird bei Chelsea nicht der Fall sein. Viele junge Spieler, aufstrebende Spieler. Wenn er ein, zwei unglaublich erfahrene Spieler. Würde mich nicht mal überraschen, wenn er versucht, den Granit noch überzuholen. Du lachst jetzt vielleicht, aber er braucht so einen Typ dort im Mittelfeld, vielleicht einen Leader, wo ja der Enzo möglicherweise verkauft wird auf Spanien. Oder sehr entscheidend, was für Entscheidungen getroffen werden. Er hat sicher alle Macht und dann kann es gut kommen, da bin ich bei dir.
Was haben wir noch gehabt?
Schottland,
ja. Also Drama pur am letzten Spieltag, am Schluss passiert das, was immer passiert. Seit 40 Jahren Celtic oder Rangers gewinnen den Meistertitel. Ich glaube, dramatisch war es mehr, weil im Spiel vor dem letzten Finalspiel halt in der 99. Minute ein Handspenalty gibt, wo sehr fragwürdig ist, wo eigentlich Celtic überhaupt in die Lage bringt, dass ein Sieg langt.
Sie sind mit 2 Goal unterschieden.
Genau, sie müssen mit Tordifferenz gewinnen, was natürlich noch schwerer macht. Sehr bitter für die Hearts. Ich habe wirklich ein Mitleid empfunden, als ich nachher gesehen habe, wie das Ganze gelaufen ist. Und es ist irgendwie komisch. Halt immer so, auch da, natürlich wird es nicht irgendwie eine Verschwörungstheorie dahinter sein, aber es hat einfach ein Geschmäckchen, wenn am Schluss Celtic vor dem letzten Spieltag nochmal so ein Penalty geschenkt bekommt, wo sie eigentlich zu 2 Punkten schenkt, oder?
Ja, also der Penalty ist ein Witz. Wir müssen jetzt die VAR-Phase nicht auftun, aber das ist einfach lächerlich. Wenn es den Schiri geht, anschauen, also das ist einfach kein Penalty und es ist ein Skandal, sogar für mich. Aber es ist eigentlich auch ein kleiner Skandal, der Platzsturm. Ich verstehe Celtic-Fans, wenn du so Meister wirst, was gibt es Geileres. Aber eigentlich war das Spiel ja gar nicht abpfiffen gewesen. Also da gibt es jetzt auch noch regeltechnische Fragen. Bis jetzt zu einer Vorspielniederlage von Celtic, wo sie die Sicherheit nicht gewährleistet haben, wird natürlich nicht passieren. Übrigens 56-55 für Celtic gegen die Rangers bezüglich Meistertitel. Aber es geht ja schon nicht. Also, klar ist der Match entschieden, beim 3-1 dort, aber der Match ist nicht abpfiffen worden. Das habe ich auch noch sehr selten erlebt. Ein Drama und wirklich sehr schade. Und heute habe ich Statistik gesehen, seit Anfang Oktober 266 Tage ist Heart of Midlothian erst gewesen. Weißt du, wie viele Tage das Celtic ist erst gewesen?
Ja, jetzt haben wir einen. Ja. Also ja, aber so. Die Rangers sind ja, bevor die Finalrunde angefangen hat, sind die Rangers näher an dem Meistertitel als Celtic. Das muss man schon auch noch sagen. Die haben deutlich bessere Position als Celtic und Celtic hat sich wie aufgekämpft, zurückgekämpft, wenn eine ganz schlechte erste Saisonhälfte kam.
Gut, wir haben so viele Themen.
Etwas muss noch loswerden, etwas Aktuelles. Ja. Basel hat sich verstärkt, der FC Basel. Mhm. Breaking News, kann man fast sagen, am Dienstag, wenn wir aufnehmen, der Andreas Herrmann als technischer Direktor installiert, der Marco Filipovic als Chef-Scout und der Dennis Hoffmann als Scout. Es drüht.
Aber da ist schon einiges klar gewesen von denen, die Namen sind nicht neu.
Ja, der Hoffmann ist bereits seit mehreren Tagen, genau, aber der technische Direktor ist, glaube ich, schon relativ neu, oder?
Okay, das kann sein.
Einfach zumindest, sie haben sich da jetzt ihre Sportkommission, wo es ja nicht mehr Sportkommission gibt, um mich da für die sportliche Zukunft aufzustellen.
Valentin Stocker ist ja irgendwie auch noch im Lehren im Moment. Vielleicht muss der auch mal eine tragendere Rolle übernehmen. Aber das können wir dann noch. Wir haben noch genug Zeit, um das zu diskutieren. Ich werde noch schnell das Spiel der Woche gleich noch anschneiden. Für dich ist es natürlich GC Aarau, für mich ist es Aston Villa SC Freiburg. Ich habe genug über meine Faszination Freiburg, das Tourkartenbesitz in den 90er Jahren geredet, aber dass die jetzt in einem Europa-League-Finale sind. Ja, die haben dann ein Stadion wie Elversberg, wo ich Anfang 90er Jahre zuerst mal ins alte Dreisam-Stadion bin. 10.000, 12.000 Plätze. Und jetzt spielen die in Istanbul gegen einen der 10, 15 grössten Clubs der Welt im Moment ein Finale. Von fast anfangen rennen. Schade lebt mein Vater nicht mehr, dass er das nicht miterlebt. Aber klar, verlieren sie wahrscheinlich leider 3-0. Aber grosser Moment für mich, wirklich, oder für viele Freiburg-Fans, für echt ganz süddeutschen Raum. Ja, was erwartest du für ein Finale?
Ich habe ja auch ein bisschen Sympathie für Aston Villa. Ich war jetzt auch schon 2-3 Mal in dem Stadion. Ein riesiges Team. Ich hoffe einfach auf ein geiles Spiel. Ich freue mich auch sehr auf das Finale, ehrlich gesagt. Weil ich habe das Gefühl, der wird intensiv. Ich hoffe auf einen Freiburg-Sieg. Aber es wird auch schwer, wenn ich nur überlege, was die Bank, die auch Aston Villa hat, wenn es mal nicht läuft. Das ist so ein breites Team. Rodgers, Watkins im Sturm. Die ergänzen sich so gut aktuell. Und Goli auch gute Position. Kein guter Mensch, aber gute Position mit dem Martinez. Also es ist wie so 55 Millionen zu 190 Millionen Marktwert habe ich rausgesucht. Also es ist eigentlich eine klare Sache und darum hoffe ich trotzdem, dass Freiburg das Spiel gönnt und sich krönt für eine tolle Saison.
Ja, seien wir ehrlich, das 3-0 würde nicht überrascht. Also Aston Villa hat nicht nur viel Qualität, sondern auch gute Trainer, ein klares
System. Ja, also Emery natürlich vergessen, der wo alles der Europa League schon zehnmal gewonnen hat, oder?
Und Freiburg hat halt schon spielen sensationell seit Jahren, zweimal fünft. Aber sie hatten den Killerinstinkt nicht gehabt, x-mal Champions League knapp verspielt. Jetzt ja, wieder gedacht, wahrscheinlich verlieren sie gegen Leipzig und irgendeiner überholt sie noch Frankfurt. Jetzt haben sie immerhin mal die Conference League gesichert und mit einem Sieg sind die Champions League. Also stell dir das vor. Und ich wollte eigentlich gehen, aber dann, ja, Umstände. Und Istanbul vor 2 Jahren, ja, City, oder vor 3 Jahren mittlerweile, City, Inter, war sehr schmerzhaft in Istanbul für mich. Darum lasse ich es sein. Ich hoffe, Istanbul,
aber jetzt ist es im richtigen Stadion, das war ein gutes
Stadion. Genau,
ist ein bisschen also schneller. Ich wollte auch gehen, ich habe geschaut. Ultra umständlich und teuer von da auf Istanbul zu kommen. Erstaunlich. Genau. Ja, ja. Also ich bin sehr überrascht gewesen. Es ist fast so umständlich wie auf Budapest zu kommen. Für das Champions League-Finale. Also sehr umständlich. Also ich bin sehr überrascht, dass es so extrem ist.
Ja, viel Freiburg-Fans haben halt sicher auch die
ja, die kommen natürlich auch da an, ja.
Aber gehen wir doch ins Tippspiel. Ich habe letzte Woche 2-1 gewonnen. Juhu, ein bisschen aufgehört. Aber jetzt geht es erst richtig los. Ich mache es wie letztes Jahr. Jetzt nehme ich die WM.
Oh, apropos Tippspiel. 20 Minuten hat ein neues WM-Tippspiel lanciert. Dass ich es nicht vergesse. Man kann sich ab sofort anmelden. Tippspiel.20minuten.ch. Man kann Tippgruppen machen. Man kann gegen unsere Experten, Dani Gigax und Anna Markowitz gewinnen. Unter allen Teilnehmern vom ersten Spiel, das Eröffnungsspiel tippt, wird es in Zusammenarbeit respektive vom FIFA-Museum ein WM-Finalpaket verlost mit Anreise, Hotel und Ticket für den WM-Final. Deshalb meldet ihr da. Ich mache auch eine Tippgruppe andere Liga, wo ihr gegen den Febru und mich spielen könnt. Und dann sehen wir, wer da wirklich Ahnung hat von dem.
Brasilien, Argentinien, New York, das ist mal Anreiz.
Das wäre geil, ja.
Also gut, GC Aarau, du fährst an.
GC Aarau, 2-1.
Heiß noch, was, Jensen? Freiburg, Aston Villa?
3-2.
Heiß noch, Manzambi. St. Gallen, Lausanne, Uschi?
4-1.
3-2. Und zur Feier also der Woche, wo es so viele Finals sind, machen wir noch Bayern gegen Stuttgart. Ich muss ja ein bisschen aufholen.
4-3.
1-2. Und auf. Hey, coole Sendung war. Lange Sendung. ja, aber es ist auch sehr viel passiert. Ja, geniesst die Woche, geniesst die Finalspiele und ja, vielleicht etwas drin noch.
Ciao zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.